Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute um ein Franchise geht, das, als es in die Kinos kam, mich an meine goldene Jugend erinnert hat. Und das kann ich nicht alleine besprechen. Deshalb habe ich ihn heute hier, den Ladiesman 217. Hallo, Thilo.
Hallo, Gregor. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Und ich freue mich besonders, über unsere gemeinsame Jugendliebe Transformers sprechen zu können.
Ja, tatsächlich. Hast du als Kind hast du Transformers gehabt? War das noch deine Zeit, das Spielzeug?
Ja, tatsächlich. Ja? Also ich kann mich gut erinnern. Und zwar war das ganz abgedreht. Und zwar war ich mit meiner Familie in Südtirol im Urlaub, in der Nähe von Meran. Und wie das so ist, ich war ein sehr unausstehliches Kind, wenn mir langweilig war. Und meine Eltern haben dann irgendwie immer versucht, uns Kindern so irgendwas mit an die Hand zu geben, dass sie ein bisschen länger Ruhe geben und sie auch mal ein bisschen mehr Zeit für sich haben. Und naja, bei meinen Geschwistern, die waren alle schon so 6, 8 Jahre älter, da ging das mit ein paar Büchern oder ein paar Kassetten oder sowas. Aber ich war halt noch zu klein und deswegen lief ich halt immer mit großen Augen an so einem Spielzeugladen vorbei. Und ja, wie so viele Kinder oder Kiddies hatte ich einfach eine Faszination für Autos. Und es gab eben auch viele Modellautos, aber die waren dann halt teilweise irgendwie auch ein bisschen zu teuer. Und die gab es ja irgendwie damals auch schon von etlichen Herstellern in unterschiedlichen Größen und besonders in der Nähe von Italien gab es natürlich dann die ganzen wunderschönen roten Ferraris und naja, aber wie gesagt, mein Vater meinte, naja, ist doch vielleicht alles ein bisschen zu teuer, guck doch mal in den Laden rein und dann sind wir da rein und dann gab es halt so eine Riesenwand mit lauter Transformers und das war natürlich cool, weil dann hattest du eben nicht nur ein Fahrzeug, sondern auch gleichzeitig noch einen kleinen Roboter.
Das ist perfekt, oder? Ja. Perfekte Kinderspielzeug, was uns da Hasbro präsentiert hat.
Ne? Absolut. Natürlich ja. Nicht nur Hasbro, sondern das basiert ja ne, auf Spielzeugen, die in Japan fußen. Ne? Ja. Die große Takara Toy Company, ja. Die hatte ja sozusagen zwei verschiedene Toylines, nämlich einmal die sogenannten Microchange-Dinger und das waren quasi so Gegenstände, die man im Haushalt fand, die sich dann in Roboter verwandeln konnten, also Kameras oder Wecker oder Walkman als Vorbild quasi. Und dann hatten sie diese zweite Toyline, die nannte sich Diaclone. Das waren so Roboter, die sich zusammenfügten und dann, wo man aus mehreren oder aus vielen Robotern dann einen großen Megasort oder sowas
würde ich gerade sagen.
Bekam.
Hat man in den 90er Jahren die mit Powermünzen zusammenbauen können, oder?
Genau, genau. Ja, ja. Und wie das bei den Toy-Herstellern immer so war, war natürlich Hasbro als der größte amerikanische Hersteller auch immer auf der Suche nach neuen Inspirationen. Und so begab sich, dass sie eben im Jahr 83 auf die Toy-Fair nach Japan. Flogen und dort mit den entscheidenden Executives von allen möglichen Spielzeugherstellern sprachen. Und die meisten von denen waren aber nur daran interessiert, ihre Produkte zu verkaufen. Und bei Hasbro war es aber eben so, dass sie dann irgendwann eben bei Takara Toys ankamen. Und die hatten die visionäre Idee, lasst uns doch ein Joint Venture gründen und Dinge zusammen entwickeln. Und dann kam es, dass sozusagen diese beiden Toylines, die ich gerade schon erwähnt hatte, aufgingen und sozusagen den Urstein für die Transformers Spielzeuge legten.
Du meinst den Allspark für die Spielzeuge im Prinzip. Wahrscheinlich war das auch so ein Würfel, oder? Ja? Obwohl, ich glaube, in den 80er Jahren war das noch die Matrix. Die Matrix der Führerschaft. So haben sie es genannt, auch ein schwieriger
richtig.
Begriff.
Ja, die Matrix of Leadership.
Ja, die Matrix der Führerschaft. Haben sie im Kinofilm nicht mehr übernommen, weil der Begriff Matrix mittlerweile etwas anders geprägt gewesen ist durch die Matrix-Kinofilme. Aber ich habe, bei mir war es ein bisschen ähnlich. Also ich habe auch meine großen Spielzeugreihen waren halt, klar, Masters, Turtles, Ghostbusters, sowas halt alles, ne? Und dann halt aber auch Transformers, weil mein Vater auch so ein bisschen Technik so begeistert ist und dann überhaupt der fasziniert war von dem, ich glaube, der fand das eben eigentlich diese Verwandlung von dem Auto in den Roboter faszinierender noch als ich. Tatsächlich. Also diese Technik, diese kleinen Dinger in Roboter zu verwandeln und natürlich die Zeichentrickserie hat dann sehr geprägt und bis heute, also mich zumindest, war es auf jeden Fall die Zeichentrickserie und bis heute ist der Tod von Optimus Prime immer noch in dem Kampf um Cybertron Zeichentrickfilm, wo er dann eigentlich Das ist irgendwie so geil. Da gab es noch Ansager. Ich habe das irgendwann mal in einer Folge drin gehabt. Da wurden die Folgen im Fernsehen, im deutschen Fernsehen noch von jemandem angesagt. Und da sagt sie, ja, und die Folge, jetzt ist nur noch Optimus Prime in der Lage, die Bösen aufzuhalten. Leider ist er tot. Da dachte ich mir, das ist natürlich aber auch wirklich ungünstig. Habe ich tatsächlich mal vorgeschnitten vor einer Dinge von Interesse Folge, ich weiß nicht mehr welche. Aber das war super und sein Tod, ich weiß noch, wie er da stand mit der eingeschlagenen Scheibe im Brustkorb. Das ist ein ganz traumatisches Erlebnis gewesen. Aber er kam ja wieder.
Er kam nicht nur für dich, aber für viele Amerikaner. Also ich habe nur so eine Doku gesehen, so ein bisschen Werbung zu machen, ne, über die Transformers Toys. Gibt es auf Netflix The Toys That Made Us.
Genau.
Da gibt es auch einzelne Folgen zu Masters of the Universe etc. Und da sind halt ganz viele Leute dabei, die irgendwie diesen Kinofilm, der war ja sozusagen 86, als er rauskam, zwei Jahre vorher lief ja quasi diese Zeichentrickserie schon. Und als der Kinofilm rauskam, war das wirklich ein traumatisches Erlebnis für sehr, sehr viele Kinder, die sich halt riesig gefreut hatten, ihre Fernsehhelden endlich auf der großen Leinwand sehen zu können. Und dann sitzt du da im Dunkeln und musst irgendwie nach 20 Minuten oder 30 Minuten miterleben, wie Optimus Prime über den Haufen geschossen wird. Mhm. Ja, das ist schon ein wirkliches, verständliches Trauma, auch für viele Preteens sozusagen
gewesen. Ich habe das später, glaube ich, auf RTL, also irgendwann auf RTL der Film lief, da habe ich den so richtig wahrgenommen. Aber ich weiß noch so mit dieser ganzen, mit der Gruft, in die er dann da geführt wurde und all sowas. Und dann ist er ja auch irgendwie da nochmal verändert wiedergekommen, so böse, was sie auch irgendwann in den Kinofilmen nochmal wieder aufgegriffen haben. Das hat mich wirklich damals fertig gemacht. Also es ist wirklich krass, dass solche Dinger hängen bleiben, oder?
Und die hatten ja auch wirklich eine Starbesetzung, ne? Also gerade müssen wir ja auch kurz erwähnen, Stimmen sind ja sozusagen für Zeichentrickfilme immer extrem wichtig. Und gerade mir sind Synchronschauspieler, die gehen bei mir, die werden eins sozusagen mit diesem Erlebnis. Und wenn man mal in den USA auf einer Comic-Con unterwegs ist und dort betrachtet, wie die dann teilweise auch gefeiert werden, dann weiß man schon, ne, dass da eine ganz andere Kultur auch herrscht in der Art, wie man mit Stimmen oder mit Menschen, die eben Geräusche machen, sei es jetzt Michael Winslow, ne, oder halt eben in unserem Fall Peter Cullen, der die Originalstimme zu Optimus Prime quasi kreiert hat, wie solche Leute gefeiert werden. Und genauso auch Frank Welker als Megatron, die haben wirklich meine Kindheit auch irgendwie mitgeprägt.
Ja.
Dadurch, dass ich in Österreich ein paar Jahre gelebt habe als Volksschulkind, wie das so hieß früher, hatten wir die Chance, den Sky Channel über Satellit zu kriegen. Es war so ein rein britisches Fernsehen. Und dort liefen halt im Frühprogramm am Wochenende immer diese ganzen amerikanischen Cartoons, würde man sie nennen. Und die liefen halt da so in Dauerschleife. Und ich als kleiner Furz hatte natürlich dann sonntags morgens immer die große Möglichkeit, mich vor den Fernseher zu setzen, damit meine Eltern ein bisschen länger schlafen konnten. Und dann habe ich das also wirklich genossen und ich habe dann tatsächlich Masters of the Universe, Inspector Gadget und eben auch Transformers als erstes auf Englisch gesehen. Ich habe natürlich fast nichts verstanden, weil so damals hat man in der ersten und zweiten Klasse noch kein Englisch gelernt. Aber das Witzige war halt, dass ich dann irgendwann die Bilder ja dann irgendwie auch mit den relativ einfachen Geschichten von selbst erklärten. Und dann hatte ich plötzlich irgendwie so zwei, drei Jahre später, als ich dann in der aufs Gymnasium ging und man dann so das erste Mal auch mit Englisch in Kontakt kam, hatte ich dann irgendwie immer schon so Sätze wie, weiß ich nicht was.
Autobots, real, roll on.
Strong, genau, oder sowas, ja. Die hatte ich dann halt, roll out und ja, genau. Transform und sowas.
Ja, das wusste ich dann immer. Won't you fall? Ja,
tatsächlich. One shall stand, one shall fall.
Ja, genau, richtig. Bei mir waren es halt, ich habe es halt auf Deutsch geguckt, ne, gerade als Kind und so. Ja. Ich habe später erst ein bisschen mir gerade von Peter Cullen mir so ein paar Sachen angesehen. Ich finde es immer witzig, wenn man so YouTube-Videos von ihm sieht, wo er dann irgendwie auch wie du schon gesagt hast, auf einer Comic-Con steht und dann ne, in den Optimus Prime-Sprech verfällt. Ne? Autobots, ne? Und so, das ist dann, da hat man sofort wieder Gänsehaut. Aber aufgewachsen bin ich natürlich wirklich mit der RTL-Synchro. halt, logischerweise. Na klar, ja, ne? Das war's. Das ist dann erst später so. Ich habe mir jetzt den Film tatsächlich, wir reden über den 2007er Transformers-Film, also den ersten Realfilm von den einzig richtig guten Realfilme. Den habe ich mir tatsächlich jetzt auch auf Englisch nochmal angesehen, um es einfach mal im Englisch gerade Peter Cullen ist da immer noch, ist es unfassbar gut. Und da ist mega, es nicht, oder? Mehr der Frank, wie heißt er nochmal? Frank Welker, ne, da haben sie auf den prominenteren Schauspieler, auf Hugo Weaving, haben sie gesetzt für Megatron und so halt. Ne?
Der aber dann später auch wieder ersetzt wurde.
Ja.
Also
ja.
Der hat es nicht durch alle Filme durchgeschafft. Interessant ist auch, dass Peter Cullen ja auch die Stimme von dem Predator war.
Hm. Krass, ne?
Nur so als, ja.
Ja, ich habe das, wenn keiner total viel gequatscht hätte im Original. Ja, tatsächlich. Naja, aber auf jeden Fall ist dieses Spielzeug und sowas, also wenn man das Spielzeug hat und die Zeichentrickserien geguckt hat und damals Samstagmorgens, wer kennt es nicht, ne? Das war noch Samstagmorgen, ne? Thilo, das war noch Samstagmorgen, ne? Aber dann ist ja irgendwann so diese Generation auch vorbei. Diese Spielzeugreihen haben dann immer so ihre paar Jahre, dann kommt die nächste Generation, die hat dann ihr eigenes Spielzeug, was auch okay ist. Man will nicht das Spielzeug des großen Bruders auftragen. Ne? Deshalb sind die irgendwann auch mal weg. Es gab immer noch mal weitere Zeichentrickserien und so, aber so richtig Boost hat diese Reihe eigentlich in meiner Wahrnehmung erst wieder gekriegt, als halt 2007 dieser Kinofilm gemacht wurde. Als Michael Bay, das unglaubliche Dreamteam, Michael Bay in der Regie, Robert Orci und Alex Kurtzman. Alex Kurtzman hat das Drehbuch mitgeschrieben. Alex, who the fuck is Alex, Mann?
Ja, es ist eine umstrittene Figur in vielen Franchises, würde ich es mal vorsichtig umschreiben wollen, ja. Ja, und man muss aber vielleicht noch einen Tick vorher ansetzen, weil nämlich 2004 hat Steven Spielberg den Stein angestoßen. Mhm. Weil der hatte sozusagen die ursprüngliche Idee, lasst uns da doch mal dieses Franchise angehen. Und ich glaube, das hatte auch mit dem technischen Fortschritt zu tun. Weil,
ne? Ja, ganz deutlich sogar. Ja, weil es, ich kann mich noch erinnern, kennst du noch diesen, es gab so einen Werbespot, das muss so um 2003 gewesen sein, von einem Roboter, der als Schlittschuh gefahren ist. Ich glaube, das war eine Volvo-Werbung. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war das so ein Roboter, der sehr aussah wie ein Transformers, der einfach Schlittschuh auf halt einen zugefrorenen See gefahren hat. Und als ich den gesehen habe, dachte ich mir, weiß ich wirklich noch, das ist der Grund, so könnte man Transformers inszenieren, so können die aussehen, dann sieht das glaubwürdig aus. Das war so ungefähr 2003 rum, dieser Werbespot. Und ich weiß, dass der tatsächlich auch mit so wie so einer Art Techniktest auch dafür gewesen ist, für die Technik, die sie verwendet haben. Und dann wollten sie ja unbedingt von Hasbro was verfilmen und hatten zuerst G.I. Joe im Fokus, haben dann aber gesagt, na, 2003, Weltpolitik und Krieg und das ist im Moment, wir sind weltweit gesehen nicht gerade die beliebtesten Babos, die es so gibt und so, ne? Post 9/11, Irakkrieg und so und warten wir lieber noch mal ein bisschen damit. Hat man dann ja auch noch ein paar Jahre und das Franchise ist bei weitem nicht so groß geworden. Und dann dachte man, na gut, dann nehmen wir dann doch lieber die klassischen Roboter, die sich untereinander aufs Maul hauen. Ne? Und damit unsere Marines auch da ganz gut aussehen bei der Sache. Ne? Wie wäre es denn mit Transformers? Und dann war halt, das kam dann halt mit Steven Spielberg und der wollte unbedingt Michael Bay. Und ich glaube, Michael Bay, dieser Wahnsinn von Michael Bay, war auch genau der richtige Regisseur für den, zumindest für den ersten
Absolut.
Film.
Absolut. Ja. Also Bayhem, ne, wie er ja auch immer sehr gerne an beides zusammengefasst wird. Ja, der war halt wirklich prädestiniert dafür. Ich meine, wir haben ja schon in den 90ern bei ihm gesehen, dass er mit Technik umgehen kann. Also er weiß, wie er das Militär inszeniert. Er weiß auch, wie er eine Autoverfolgungsjagd inszeniert. Das haben wir in Bad Boys ja gesehen.
Er verwendet sie auch wieder. Er hat ja die Insel gedreht 2004. Ne? Da gibt es ja diese Autoverfolgungsjagd. Und die ist ja 1:1 auch in diesem Film später drin. Das ist wirklich, ich glaube, die haben nur die Modelle eingefügt. Das ist wirklich diese Autobahnfahrt, die wir in der Insel sehen zum Teil. Die hat er ein bisschen zumindest recycelt bei diesem Autobahnteil.
Das kann schon sein, aber es ist natürlich alles ziemlich spektakulär. Also
ja.
Man muss auch ganz klar sagen, man sieht diesem Film auch nach heutigem Standard nicht an, dass er nur, in Anführungszeichen, 150 Millionen gekostet hat.
Überhaupt nicht, ne?
Man könnte auch locker sagen, der hat das Doppelte gekostet, wenn man es nicht wüsste.
Ja.
Und in ein Effekt, der hier natürlich auch zum Tragen kommt, ist die absolute Ökonomie, mit der Michael Bay vorgeht. Also, ne, um sozusagen das Budget niedrig zu halten, hat er natürlich auch eine riesige Menge an Franchising-Deals mit anderen großen Firmen geschlossen. Und deswegen haben wir in diesem Film natürlich auch ganz, ganz viele Product-Placement-Elemente. Da kann man jetzt drüber schmunzeln oder so, aber es ist natürlich schon ziemlich auf die Spitze getrieben hier in dem Film. Unter anderem.
Exzessiv.
Ne? Natürlich auch General Motors, die sozusagen eigentlich alle Autobots zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube auch noch über 300 Fahrzeuge, ja, die wir im Laufe des Films dann auch in der Destruktionsorgie zum Opfer fallen sehen. Und die auch
ordentlich Druck gemacht haben, dass Bay sich frühzeitig entscheidet, was für Autobots er in dem Film zeigt, damit die die Modelle entsprechend fertigen können. Halt, ne? Genau. Ich glaube, bei Bumblebee ist das sehr bezeichnend. Ne? Ja. Seine Form hier in dem Film. Er ist nicht der kleine Käfer. Aber wir sehen den kleinen Käfer tatsächlich im Autohaus.
Richtig. Ne? Ja, ja, tatsächlich. Aber ich fand es auch, also da hat Michael Bay auch gar keine Hehl drum gemacht, dass für ihn das Ganze halt ein bisschen realistischer sein muss und ja, er deswegen natürlich diesen Süßfaktor, den ein VW hätte, ein Beetle, denn das wäre nichts irgendwie für ihn und für seine Vision, denn es ist ja doch alles weniger Bonbonfarben, als wir das aus dem Cartoon kennen, sondern ja, es ist viel realistischer und düsterer auch irgendwo. Ne?
Und das sagt uns Michael Bay. Das finde ich faszinierend an der Sache. Michael Bay hat aber auch gesagt, dass er sagte mal so in dem, er ist ja manchmal auch so ein bisschen vielleicht nicht der netteste Mensch auf dem Planeten, ne? Mag ja sein, aber ein bisschen, es ist wahrscheinlich auch wie Cameron, wenn du so eine große Produktion mit Hunderttausenden von Leuten irgendwie steuern musst, musst du vielleicht auch mal lauter werden bei der einen oder anderen Sache halt. Das kommt dazu, solltest du sonst nicht der Arsch sein halt. Ne? Er hat zum Beispiel auch gesagt, so eine Frau wie die gute Megan Fox, die kriegst du nicht mit dem VW Polo. Also vor allem mit dem Käfer und so.
Ja, also, absolut.
Das sagt er sogar.
Also mit dem Polo vielleicht schon, ne?
Mit dem Polo schon. Mit dem alten Golf, mit dem Golf 2. Mrs. Fox. Ja, mit dem Golf 2, ja. Ich habe noch einen Joke. Nee, habe ich nicht. Den gab es da, glaube ich, nicht mehr im Golf 2, oder? Naja. Nee, aber du hast schon recht. Das Product Placement, klar, einmal war klar General Motors. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man damit offen umgeht und sagt, hey, komm, hier ist halt viel Product Placement drin, aktuelle Sachen und so, Alter, ich kann damit total gut leben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Und das ist so exzessiv, dass es schon an einigen Stellen echt süß ist. Weißt du, wenn sie dann so ein Handy wird vom Oldspark in Transformer, in Decepticon, im Prinzip ja in Decepticon verwandelt halt, ne? Genau. Der da so um sich schießt. So ein aktuelles, also derzeit aktuelles Handymodell oder irgendwelche Automaten, die dann Leben anfangen. Die Xbox, die plötzlich ihr eigenes Call of Duty spielt halt, ne? Ne? Im Prinzip oder die exzessive Erwähnung einer gewissen Marktplattform, ne? Ladies Man 217, Thilo, hä? eBay.
Ja, eBay.
Das ist so geil. Ich habe eure Sprache im World Wide Web gelernt. Das ist mir nie aufgefallen, bis du mir diesen Screenshot von dieser Szene geschickt hast, das Optimus das sagt. Das ist so
großartig.
Ja, ich habe eure Sprache im World Wide Web gelernt. Nein, aber
damals konnte man das noch sagen, ohne irgendwie an die Wand gestellt zu werden.
Einmal das und mir ist dann eingefallen, dass ich mich tatsächlich damals deshalb bei eBay angemeldet habe. Ich habe tatsächlich sogar noch mein eBay, ich habe dann nochmal, ich dachte, stimmt, da wurde das ja, haben die eBay so erwähnt, habe ich gedacht, Mensch, gucke ich da auch mal rein. Damals, und ich habe dann jetzt in meinen eBay-Account geguckt und tatsächlich, der ist 2007 registriert. Also ich habe, das war wirklich der Film.
Es ist voll aufgegangen. Michael, du hattest recht.
Ja, Michael, und ganz ehrlich, wenn man damit umgeht und sich Werbung, also Partner reinholt und so und es dann halt auch, es ist ja auch klar, ne, dass das als Werbung auch gedacht ist. Also
zum, ja, natürlich.
Finde ich das auch echt nicht schlimm.
Weil genau, das kann man dann auch akzeptieren. Genau, ja. Das macht ja auch Spaß.
Und der Film sieht wirklich teurer aus. Und er sieht heute noch verdammt gut aus, nach 15, 16 Jahren halt. Ne?
Ja, ja, weil das liegt, glaube ich, auch daran, dass sie halt einfach total viele Actionsequenzen vor Ort gedreht haben. Also da gibt es ganz, ganz wenig CGI. Das war, glaube ich, auch eine der Maßgaben von Spielberg. Und wie gesagt, außer den Transformers sind halt die Explosionen, weißt du, wenn die Autos zerfetzen, diese wahnsinnigen pyrotechnischen Effekte, die da passieren, das ist halt alles vor Ort gedreht. Der Rauch ist echt und ne, die Verzweiflung in den Augen der Schauspielern wahrscheinlich manchmal auch. Mhm. Und das macht halt schon richtig Laune. Also für jeden, der irgendwie einen Hang zum Destruction Porn hat.
Ja.
Der wird da seine reine Freude dran haben. Und zwar, wir beginnen ja direkt diesen Film auch mit einer fantastischen Sequenz, wo wir natürlich, und das ist auch wieder ökonomisch sehr, sehr klug gemacht, er hat nämlich quasi diesen kompletten Film, also Michael Bay hat diesen kompletten Film fast ausschließlich in Kalifornien gedreht. Die sind also nicht um den halben Globus geflogen mit der halben Crew und mussten vor Ort mit irgendwelchen Sandstürmen kämpfen etc., sondern das ist alles entweder in White Sands gedreht worden oder auf der Holloman Air Force Base oder eben Downtown LA, also alles wirklich in einem relativ engen Radius. Und ja, das macht diesen Film halt irgendwie, glaube ich, auch so ziemlich einzigartig.
Und vor allen Dingen der größte Partner, den sie hatten zum Thema Product Placement, den haben sie ja auch, der hätte, ohne den wäre der ganze Anfang überhaupt gar nicht möglich gewesen, das war nämlich das US-Militär.
Richtig.
Nämlich ohne die Streitkräfte, Uniformen, Fahrzeuge, Militärcamps, Flugzeugträger, Starten von Kampfjets und sowas, hätte man nicht nur Top Gun nicht drehen können. Man hätte vor allen Dingen auch das hier unmöglich machen können. Also wenn man, ich glaube ganz ehrlich, das wäre einfach nicht finanzierbar gewesen mit irgendeinem Film. Wenn die nicht wenn die nicht sagen, gut, die gucken dann ins Drehbuch, sagen dann wahrscheinlich, ihr braucht aber dann noch eine Gruppe von Marines, die im ganzen Film immer wieder auftaucht und fürs Gute kämpft. Wichtig wäre, dass ihr Anführer, der Rest könnte so ein bisschen ethnisch gemischt sein, aber der Anführer sollte schon so ein weißer Dude sein, gerade Vater geworden. Kriegen wir das irgendwie rein? Kriegen wir rein. Super. Flagge am Haus, wenn er am Ende nach Hause kommt und seine Frau mit dem Kind auf der Veranda steht, kriegen wir hin. Geil. Dann high-pfeifen sie sich. Ganz ehrlich, so wird das doch. Nur bei Bay habe ich das Gefühl, dass das schon drin stand, bevor er beim US-Militär war. Weißt du?
Ja, absolut. Ja, der hat natürlich, also er hat ja auch gescherzt, ne? Er hat irgendwie die Telefonnummer vom Pentagon auf Kurzwahl.
Das
auf
hat seinem Handy. Ich bin mir sicher, dass der das
hat. Und es ist ja auch so, ich meine, die Sachen sehen ja immer fantastisch aus. Ne? Ja. Also da macht er ja genau dasselbe wie Tony Scott in den 80ern mit Top Gun zum Beispiel.
Ja.
Der weiß halt genau, wie man als Werbefilmer glänzende Oberflächen perfekt in Szene setzt mit Lensflare-Effekten und allem drum und dran. Und dann macht er halt noch einen Filter drüber, ne, entweder stahlblau oder orange. Und dann sieht das halt fantastisch aus. Das muss man sagen. Und was ich halt auch toll fand, gerade in dieser Eröffnungssequenz, wo Blackout halt diese Basis zerlegt, muss man ja quasi schon sagen, in dieser Sequenz sind tatsächlich 200 Menschen aktiv und davon sind nur 50 echte Stuntmen. Die anderen 150 sind tatsächlich Soldaten.
Ja.
Und Michael Bay hat halt gesehen, okay, es geht hier darum, eben mit Fahrzeugen oder mit Waffen zu hantieren und zu interagieren. Und das kann eigentlich niemand besser als jemand, der das tagtäglich trainiert.
Ja, natürlich, klar. Natürlich. Ich glaube, das tun die auch nur für ihn. Die haben sicher so eine Einheit beim Pentagon, die nur sich bereithält für einen neuen Bay-Film. Weißt du? Das würde mich nicht wundern. Genau. Wir sind die Bay-Brigade. Wir sind die Bay-Boys.
Die Bay Boys, genau.
Also es würde mich nicht wundern, aber ohne das würde echt was fehlen. Natürlich ist das US-Militär später auch exzessiv quasi im Einsatz, aber es wäre in einer, wenn wir mal sagen, der Film würde echt so stattfinden, ja auch wirklich so, dass das Militär einen gewissen Part in dieser Geschichte natürlich hatte.
Ja,
und ganz ehrlich, man kann es sich gar nicht besser vorstellen, wie dieses Intro inszeniert ist, halt mit, wie du sagst, mit Black Hawk, der da als Black Hawk nicht, sondern es ist ein Black Hawk,
Blackout.
Blackout, der ein Black Hawk ist. Und wie er dann diesen selbigen ausführt halt und dann das ganze Kampfgebiet da lahmlegt und im Prinzip einfach mal so eben die ganzen, nur um an so einen Datenknoten ranzukommen, und da halt dieses ganze Lager zerstört. Das zeigt halt unfassbar, wie mächtig die sind halt, ne? Wie unfassbar mächtig die sind. Und es ist auch so typisch militärisch inszeniert, auch wenn er diesen Anflug hat und die ihn nicht identifizieren können und nur sagen, ja, es ist hier die und die Nummer. Ja, der Hubschrauber ist vor 2 Monaten im Irak abgestürzt. Woher wissen Sie das? Ein Freund von mir war in diesem Hubschrauber. Oh, was denn da? Das ist ja ein Zufall. Mein Gott, 150.000 Leute und Ihr Freund war da drin. Alter, was für ein Zufall. Aber das ist halt so dieses übliche, pathetische, um da nochmal so einen Punkt so zu ziehen, die können die kopieren. Somit hat man alles im Prinzip schon eingeführt. Die sind unerfassbar mächtig, können sich transformieren. Wir hören auch zum ersten Mal dieses legendäre dieses Transformationsgeräusch halt. Ne?
Mhm.
Ne? Und kombiniert mit der Tatsache, dass sie halt offensichtlich von allem die Gestalt annehmen können. Weil das wird in diesem Film ja sehr exzessiv gesagt, dass sie eben nicht nur eine Form haben müssen, sondern einfach was abscannen und dann deren Form perfekt imitieren können. Ne? Wie Odo.
Ja.
In Größe und Masse und Gewicht.
Ne? Genau, aber es ist natürlich dann auch wiederum, sagen wir es mal so, es gibt ja, man darf mit Logik, auch In-Universe-Logik, glaube ich, nicht an diesen Film herangehen. Dafür gibt es auch wieder zu viele Brüche da drin. Ich meine, es ist total cool, ne? diesen Knight Rider-Moment, wo Bumblebee durch diesen einen Tunnel fährt und dann diesen anderen Camaro scannt und sich dann, ne, von dem 77er-Modell in das 2007er-Modell verwandelt. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Aber es macht natürlich dann irgendwo auch wenig Sinn, warum man sich dann nicht zwischendurch vielleicht mal in einen Kampfjet auch verwandeln sollte. Denn offensichtlich kann man damit ja viel schnellere Entfernungen zurücklegen, als es ein Auto könnte.
Ja, sie sagen, dass sie es könnten und sie zeigen es ja auch so, ne? Dass dieses Scannen stattfindet und übernehmen sie halt eine Position, aber sie behalten sie einfach wahrscheinlich schlicht und ergreifend aus marketingtechnischen Gründen dann im Rest des Films. Ja, ich meine, man hat ja schon im Prinzip so die klassische Variante genommen, ne? Die Autobots, ne, die wir da haben, hier Prime, Bumblebee, Ironside und so, die kennen wir im Prinzip alle. Und gerade Optimus Prime ist ja jetzt der LKW, der an ihm vorbeifährt, als er gerade auf die Erde einschlägt. Ja, auch sehr präsent. Was man geändert hat, ist Megatron, der halt, man hat da gesagt, naja, so eine freistehende, alleinlaufende Knarre ist irgendwie ein bisschen doof, wenn man drüber nachdenkt, oder?
Das stimmt allerdings, ja.
Also im Prinzip, wenn man sagt, er ist ja wirklich nur eine, eigentlich muss den ja immer einer halten dann, weißt du?
Nein. Es macht natürlich auch keinen Sinn, dass später im Kampf dann, wenn dann ein Camaro in der transformierten Version als Roboter genauso groß ist, wie ein riesiger Megatron, der halt irgendwie zwischendurch mal zu einem relativ schlanken Kampfjet auch wird. Also da wird schon sehr, sehr viel mit Masse so ein bisschen getrickst, dass man das als Zuschauer dann so akzeptiert. Aber wie gesagt, das hat man damals in der alten Serie auch schon gemacht. Von daher kann ich da super mitleben.
Ja. Ich würde übrigens da an der Stelle auch nochmal erwähnen, die deutsche Synchronstimme, gerade die von Optimus Prime, das ist der große Rainer Schöne, der ihn spricht. Und das ist meine Stimme, oder? Ja, das ist wirklich absolut eine Wahnsinnsstimme. Nicht nur, weil er bei Babylon 5 mitgespielt hat, als Deutscher bei Babylon 5 und bei Star Trek auch. Der Mann hat einfach Stimme. Und wenn du schon Rainer Schöne heißt, weißt du? Der schöne Rainer. Es ist echt. Also der ist wirklich, der ist auch für die deutsche Stimme, ist er auch die perfekte Wahl gewesen, finde ich.
Richtig. Ja, klar. Genau. Macht er super.
Genau. Ich würde gerne nochmal was, bevor wir, also zu den Hauptdarstellern. Ne? Wir haben ja, der Hauptfigur ist ja so ein Junge wie du und ich. Ne? So ein Junge wie du und ich. Sam Witwicky. Ein Name, den ich gar nicht so schwer aussprechbar finde, aber irgendwie scheint ihn jeder in dem Film nicht richtig aussprechen zu können. Ja. Ne? Das ist so ein Gag, der sehr schnell nachlässt bei mir, muss ich sagen.
Das stimmt.
So ein Nicht-Aussprech-Gag. Shia LaBeouf hatte da tatsächlich seinen Durchbruch im Prinzip mit, oder? Ja, doch. Bevor er Sohn wurde. Ne?
Genau, also Spielberg hatte ihn wohl entdeckt, in Anführungszeichen. Und der hat ihn so gepusht, dass er meinte, das wäre also jetzt das Nonplusultra, der nächste Star.
Ja.
Und der hat dann um diese Zeit herum, heißt ja Suburbia, hieß der, glaube ich. Das war ja, so
der ein, ist auch so sehr Psycho-Film. Gut. Der war ein bisschen davor. Ich glaube, der war ein Jahr davor, Suburbia. Also er hat schon überraschenderweise relativ viel gemacht. Konstantin, I, Robot war dabei, also auch alles davor. Disturbia, der ist Disturbia aus diesem Jahr. Genau, Disturbia,
genau,
ja.
Genau.
Und, also er hatte schon ein paar Sachen gemacht. Ja.
Richtig, genau. Und dann haben sie darin eigentlich eine ganz gute Besetzung gefunden, weil er wirkt natürlich wie der Jedermann, also wie der durchschnittliche Teenager, ne, der versucht, sich irgendwie in die große Masse einzugliedern. Und deswegen macht er ja auch dieses Football-Bewerbungsspiel offensichtlich, auf das mal Bezug genommen wird. Ne, ja. Und was ihm im Kopf rumschwirren, sind halt im Moment eigentlich nur Frauen und Autos.
Ja, aber bei wem war das nicht so in dem Alter?
Ja, das kennt niemand, ne?
Also ja, das ist ja so, ne? Also er wird uns allerdings auch relativ kapitalistisch auch gleich, weil das seine Priorität ist. Da erzählt er dann ja in der Schule von seinem Großvater, ne, der dann hier von Captain Archibald Witwicky, der dann eine große Reise mal gemacht hat irgendwie und dabei im Eis eingebrochen ist und dabei einen riesigen Schneemann gefunden hat. Aber er hat seine Brille, da ist das irgendwie eingebrannt und die würde er jetzt bei eBay verkaufen unter einem eBay-Artikel, den er auch nennt und so. Also er verkauft schon die ganzen Sachen, die so aus seiner Familienlore halt übrig bleiben halt, ne? Weil er halt nur diese Prio hat, dass er ein cooles Auto haben will halt, ne? Damit er mal richtig. so der coole Typ ist. Ne?
Ja, der ist total oberflächlich am Ende des Tages.
Ja,
ne? Also.
ja, richtig.
Aber das gehört auch dazu. Was hältst du denn von Chihuahuas mit Gipsbeinen?
Ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich halte es auch für unrealistisch. Ist mir aber auch jetzt erst aufgefallen, ehrlich gesagt, das mit dem Gipsbein ist mir,
und die,
ist mir
nie so. Ja. Und die Schmerztablettenabhängigkeit finde ich auch toll.
Ja, und die debile Art, wie seine Eltern dargestellt werden.
Ja,
ne?
Ja.
Also das wird allerdings noch schlimmer in den Fortsetzungen. Also gerade seine Mutter wird in den Fortsetzungen unerträglich, tatsächlich.
Das
stimmt, ne?
Aber das ist halt auch so ein Ding, was Michael Bay, das kann man ihm natürlich auch vorwerfen, aber er spart sich natürlich auch sehr, sehr viel Zeit dadurch, dass er halt so viele, ich sag jetzt mal liebevoll, Scherenschnittcharaktere einführt, wo wir nur einen Blick drauf werfen müssen und wir wissen schon genau, ja, wie die ticken und wer das ist. Und das war bei den, bei diesen Marines, die du am Anfang erwähnt hast, dieser Gruppe, ja, von fünf. Ne, da gibt es dann den werdenden Vater, der seine Tochter noch nicht gesehen hat. Dann gibt es den Typen, der davon träumt, wieder sein Barbecue am Grill veranstalten zu können. Dann gibt es den, ne, der immer Fotos macht von allem.
Ja, genau, wie auch gefragt.
Oh, und genau ist das mit den Eltern eben auch. Ne?
Ja, da gibt
es den Vater, der es gut meint, aber der natürlich möchte, dass sein Sohn auch was lernt auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Und deswegen kriegt er halt keinen Porsche, sondern erst mal einen Gebrauchten.
Ja, aber man muss aber ganz ehrlich sagen, dieser Gag, wo er mit ihm dann zum Autohändler fährt und die aber erstmal über diesen Porsche-Parkplatz fahren und er sagt, super, Dad, nein, 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 du verarschst mich. Ja. Und dann mit ihm runterfährt und dann zum Gebrauchtwagenhändler. Ist doch, oder also als Vater, oder ist das nicht unheimlich witzig?
Ja, also Kevin Dunn macht das perfekt. Der ist super in der Rolle. Ja,
das ist wirklich, das ist auch ein bisschen ein kleines Highlight tatsächlich. Aber ansonsten hast du recht, es ist so Malen nach Zahlen so ein bisschen. Ne? Hm. Der Love Interest ist ja Michaela Barnes. Ne? Die wird uns ja so, also ein bisschen erklärt, als vorgestellt, so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen so, diese heiße Girlie in der Schule, alle finden sie total toll. Schwieriges Familienbild, das wird da schon erzählt, irgendwie ihr Vater ist mal irgendwie krimineller gewesen oder irgendwie mit Autodiebstählen und ne, sowas. Aber da hat sie Schrauben gelernt, also im Prinzip, ne? Die Frau, ja, weiß, wie man, die weiß, wo der Bartel den Most holt. Halt, ne? Und die ist natürlich mit dem örtlichen Football-Idioten zusammen.
Ganz klar. Ja?
Also, mehr Klischee kann man doch nicht aussehen als das. Hm. Halt, ne? Es ist wirklich ein bisschen normal nach Zahlen. Und in sie ist natürlich der gute Sam verliebt und dann fährt er zum See und so, hat ein gebrauchtes Auto sich dann ja gekauft, ne, diesen alten, und will ihr so ein bisschen imponieren. Und da ist er auch, und gerade Sam Witwicky hat total unangenehme Charaktereigenschaften, gerade am Anfang. Seinen Kumpel schmeißt er quasi aus dem Auto raus, um sie mitzunehmen.
Ne? Er lässt den einfach da zurück.
Ja, aber wirklich zurück.
Was sagt also, er so schön? Genau, der sagt auch irgendwas, hey, Bros before hoes.
Ja, in Deutsch sagt er das nicht, witzigerweise. Ne? Aber er sagt genau. Ja, genau. Aber ich finde das, weiß nicht, ich finde das echt unfassbar eigentlich, weißt du? Also es ist sehr unsympathisch, ne? Ich meine, sie, ne, findet dann ja irgendwie nicht gut, dass ihr Football-Typ dann halt so ein Arschloch ist und so, trennt sich dann von ihm quasi noch am See, es geht ja alles sehr, sehr schnell, geht ja dann weg und so, und er bietet ihr ja quasi die Heimfahrt an und so, ne? Und bei dieser Heimfahrt hast du ja ein tolles Detail entdeckt, als wir drüber geredet haben letztens.
Ja, genau, ja? Dass wenn man nämlich durch die Fenster ins Freie blickt, sieht man gar nichts. Also man sieht weder Bäume noch Sträucher noch grün noch blau noch sonst irgendwas. Man sieht einfach nur weiß. Ja. Und das ist halt, das fällt einem halt so dermaßen ins Auge, weil sie fahren halt echt durch eine ganz angenehme, pittoreske Landschaft währenddessen. Aber aus Einfachheit, ne, und wahrscheinlich auch haben sie einen Großteil der Szene nochmal im Studio nachgedreht, sieht man halt einfach nichts. Und das ist natürlich schon, das ist ein bisschen billig für jemanden, der eigentlich so auf Perfektion setzt wie Michael Bay.
Ja, aber sie bleiben ja mit dem Auto mit Bumblebee liegen und der Himmel, der hat dann schon aber die Farbe. Also wo sie dann draußen auf dieser Anhöhe, sie bleiben natürlich auf dieser Anhöhe stehen. Nur das Radio spielt noch so ein bisschen halt, ne? Und da, der hat der Himmel allerdings auch diese Farbe, die wir vorher aus dem Auto, dieses Weiß, hat auch da der Himmel. Also es könnte auch ein bisschen darauf anspielen, aber du hast schon recht, es ist schon sehr offensichtlich. Man achtet, glaube ich, ich habe das den Film x-mal gesehen und mir ist das vorher nie so wirklich aufgefallen, weil ich einfach immer auf Megan Fox geguckt habe, die einfach zu der Zeit gerade, und die war einfach das Sexsymbol der damaligen Zeit.
Ja, ne? Klar.
Also, das war, heißer ging es nicht. Also
und deswegen ist sie ja auch so besetzt worden oder ausgewählt worden von Michael Bay. Ich weiß ja nicht, was sie vorher schon für Filme gemacht hat, aber ich glaube, das war ihr erster, oder?
Ja, sie hat bei Bad Boys 2 getanzt.
Ah, okay.
Sie hat tatsächlich bei Bad Boys 2, und da muss sie 17 oder so gewesen sein, 17 oder 18, muss ganz, also vom Alter her würde ich schon fast sagen, zu fast 17, hat sie einfach in dieser Szene, wo die in den Club reingehen, dann wo diese Drogen verteilt werden, ist sie einfach eine der Tänzerinnen. Also, zumindest war er mal auf demselben Set mit ihr. Ja, gut, warum er sie gecastet hat, ist auch klar. Und ich, ganz ehrlich, ich glaube, jeder Testosteron-Bulle wie wir, die damals im Kino gesessen haben, und die Szene,
haben gesagt, alles richtig gemacht.
Ja. Die Szene, wo sie unter, ganz ehrlich, die Szene, wo sie unter die Autohaube von Bumblebee guckt, hat doch jeder Typ damals im Kino gesagt, der will auch gerne mal unter die Haube gucken. Ach komm, so schlimm es ist und so verachtenswert heute, ne? Aber es war schon, das war schon so inszeniert, wie es inszeniert ist. Halt, ne?
Natürlich, genau.
Also, ne, wie sie sich da, das ist ja ein ganz ikonisches Bild, wie sie sich da reckt und dann aber nichts macht. Ne? Mhm. So wie Exhibit damals bei dieser Pimp Your Ride Show. Die haben ja auch nichts am Motor gemacht. Die haben nur den Rest gemacht.
Die sahen aber gut aus.
Ja, richtig. Und das ist so übel. Ich finde auch diese Charakterisierung der beiden in diesem Gespräch im Auto auch sehr bezeichnend. Als sie losfahren, ist er ja so total verunsichert irgendwie und versucht ihr zu imponieren, aber auf so eine eigentlich fast schon niedliche Art. Er dann versucht so, es geht da hinten lang und so seinen Arm und versucht dabei seinen Arm anzuspannen. Zu flexen. Ja, genau. Und er macht auch so eine geile sie sagt irgendwie, ich kann es nicht fassen, dass ich hier bin, und er assoziiert es irgendwie auf, dass er sie bei ihm im Auto ist und so. Und da sagt er, wenn du willst, kannst du dich ja auch nach unten bücken. Also damit man nicht sieht, dass du bei mir im Auto sitzt.
Genau.
Ne? Es ist so unbeholfen. Ja, ja. Auch es geil ist unbeholfen, genau. Total unbeholfen. Und es soll aber diesen Johl-Effekt haben mit siehst du, dann geht er nach unten. Auch geil ist ja, dass er sagt, wir sind ja zusammen in einer Klasse. Ach, seit wann? Seit jetzt? Nee, seit der ersten. Das ist so, sie hat ihn halt nie wahrgenommen. Richtig. Offensichtlich, ne?
Ja? Das macht ja auch, das ist ja eigentlich auch wieder dann ein trauriges Element in seinem Charakter zusätzlich noch, weil er wirkt dann halt so total, als würde er sich anbiedern wollen, und dann trotz dessen, dass er genau weiß, dass sie ihn überhaupt nicht beachtet, ist er trotzdem wahnsinnig verschossen in sie, aber gut.
Ja, total.
Ich fand es wieder ganz witzig, als die Szene dann endet, ne, und er sie zu Hause absetzt, dass sie dann nochmal die Tagline des alten Transformer-Franchises herausgraben, indem er nämlich sagt, you are more than meets the eye. Ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen jetzt übersetzt ist, aber...
Ja, pass auf, in dir steckt viel mehr drin. Und das ist auch, dass dasselbe sagt, offen sagt... Und dasselbe sagt Optimus Prime am Ende, wenn er diesen Ruf an die Autobots macht, die Szene, wenn er dann auf dem Abhang steht und sagt, hier, wir fallen hier, wir können uns anpassen, wir fallen hier nicht auf, bis auf der riesen Roboter, der hier jetzt auf dem Gras steht. Und da sagt er nämlich auch, in uns steckt viel mehr drin, als man denkt. Und das ist so eine, da passt es irgendwie wieder, aber ich habe nur gesagt, schwierig, diesen Satz so ihr gegenüber irgendwie, weißt du? So ein bisschen, in dir steckt viel mehr drin. Pause für betretenes Schweigen.
Weißt du? Allerdings, ja. Punkt.
Ja.
Und dann schnell weiter.
Ja, so ein bisschen. Was man ja auch noch sagen kann, am Anfang gibt es ja so eine Intro-Szene, wo uns kurz dieser ganze Konflikt erzählt wird, ne, mit diesem Old Spar, den man für den Film halt erfunden hat. Ne. Dazu da ist im Prinzip der die Autobots und die Transformers erschaffen hat. Und die haben dann zusammen eine Weile auf Cybertron gelebt und man war glücklich und hat in Frieden gelebt. Dann hat man aber irgendwann gemerkt, wie es immer so ist, wenn eine mächtige Waffe da ist, will irgendeiner sie dann mal für sich alleine besitzen. Und das führte dann halt zum Krieg, zum Konflikt zwischen Autobots und Decepticons. Und irgendwann war dieser Oldspar halt weg und man hat ihn gesucht. Und die Suche nach diesem Ding, das ist halt die Story nach dem Film. Und dieses Ding ist auf der Erde gelandet. Ne?
Genau.
Ist Cybertron explodiert? Nee, Cybertron gibt es ja noch.
Cybertron ist nur verwüstet. Der ist halt zerstört worden. Ja.
Genau, ist zerstört worden, wie Melmac im Prinzip. Ne? So ein bisschen. Genau, und deshalb ist dann irgendwann auf der Suche nach dem Oldspar vor 100 Jahren der gute Megatron abgestürzt. In der Antarktis ist er abgestürzt. Und da war er dann dieser große Schneemann, den der gute Captain Archibald Witwicky beim Einbruch ins Eis mit seinen Hunden, den er da gefunden hat. Denn das war der eingefrorene Megatron. Ja, der ist irgendwie durcheinander gekommen beim Erdanflug. Ja, und der wird seitdem gesucht. Aber weil er im Eis war, konnte er nicht senden und deshalb hat man den lange nicht gefunden. Halt, ne? Und jetzt ist man halt auf der Spur nach diesem Oldspar und deshalb landen auch, und Bumblebee ist sowas wie so eine Art Speer, so eine Art, jemand, dem du vorschickst.
Der war die Vorhut.
Ne? Der ist die Vorhut. Genau. Der ist die Vorhut, genau. Und dann berichtet er halt, dass die anderen unterwegs sind. Dass einmal die Decepticons auf der Erde aufgeschlagen sind und dass dann in großen, großen Asteroiden-ähnlichen Szenen auch noch die anderen Autobots, unsere tapferen Helden, Jazz und wie sie alle heißen, auf der Erde aufschlagen. ne, bei diesen Aufschlägen, aus dem, bei diesen, diese Abstürze von den Autobots und Decepticons, die wie so Kometen niedergehen, gibt es auch eine schöne Anspielung an Armageddon, ne? Wenn dieser Typ sagt, das ist ja hundertmal größer als bei Armageddon.
Stimmt, genau.
Ja, sagt er. Sehr die Szene cool. hat auch diese verwackelte Kamera und Armageddon, wie wir alle wissen, hat Michael Bay da Regie geführt halt. Ne? Und das ist, es sieht auch ein bisschen so ähnlich aus halt. Ne?
Und weißt du was? Im selben Jahr kam doch auch Deep Impact in die Kinos.
Ja,
und aber, den hat ja Spielberg gemacht. Ja, also als Produzent
quasi. Bei Armageddon meinst du, ne? Ja, stimmt, ja. Ja, das waren diese Zwillingsfilme, was die so in den 90er Jahren ganz gerne gemacht haben. Weißt du, Volcano hatte seinen Dante's Peak.
Richtig, ne? Richtig.
Oder hier Mission to Mars hatte Red Planet und solche Geschichten halt. Ne? Und Independence Day hatte Mars Attacks. Was für ein Vergleich, oder? Was für ein harter Vergleich, oder? Ja. Ja, tatsächlich. Aber das ist, und bei diesem Aufschlag sehen wir ja auch, dass die Autobots da das erste Mal so angedeutet werden in ihrer Roboterform auch, dass sie, man sieht dann so angedeutet, die Roboter, die schlagen ja überall auf und dann scannen sie ein Fahrzeug in ihrer Nähe und übernehmen dann diese Form des Fahrzeugs. Mhm. Na? Und da ist es halt bei Optimus Prime, Optimus Prime ist ein so toller Name, ne? Optimus Prime. Hatte meine AOL-E-Mail-Adresse, die mit Optimus Prime unterzahlt. ja. Und das ist schon sehr geil. Was ich mich aber gefragt habe, ist, uns wird ja später erzählt, wenn, es gibt ja diese Geheimorganisation, ne? Von Sector 7, wo der großartige John Turturro Agent Seymour Simmons spielt halt, ne? Und die erzählen ja diese ganze Story, dass man dann halt irgendwann, ne, Megatron im Eis gefunden hat, dann in den 30er Jahren in dieses Geheimlabor gebracht hat und also beziehungsweise einen Staudamm um Megatron gebaut hat.
Das ist doch eine Wahnsinnsidee, oder?
Ja, finde ich auch mal. Damit er wurde da tiefgekühlt, eingekryot und damit man sicher gehen konnte, dass keine Signale rauskommen, hat man einen riesigen Staudamm um den gebaut, über ihn quasi.
Wobei, da ging es nicht um Megatron, sondern da ging es eigentlich um den Allspark. Also, ne?
Um den Allspark. Ja. Aber es ging auch um NBD-1.
Ne?
Megatron.
Das ist ja auch so eine fantastische Idee, oder? Dass quasi alle Technik, die wir auf der Erde haben, dass die sozusagen in Megatron fußt.
Ja, aber er sagt Mikrochips und Internet und Pipapo. Er sagt aber auch Autos. Aber die reden davon, dass sie ihn 1935 also quasi dahin gebracht haben und da gefunden haben. Das ist eigentlich ein bisschen spät, oder gab es doch schon Autos? Oder meinen Sie das?
Ja, aber das Problem ist, glaube ich, einfach, dass der Hoover Dam erst 36 oder so fertiggestellt wurde.
Ja, okay. Das wirft auch eine andere Frage auf. Wenn all das auf Megatron basiert, all unsere Technologie, ne, die letzten 70, 80 Jahre da passieren, das bedeutet, es ist ja, so wie es uns im Film gezeigt wird, eher so ein bisschen zufällig, wie in was für eine Gestalt die Autobots und Decepticons sich verwandeln, ne? Was sie halt gerade sehen, was dann halt praktisch ist. Was geil ist, dass die Decepticons sich offensichtlich in Kampffahrzeuge nehmen, Flugzeug und so, während die Autobots sich eher für die Autovariante entscheiden.
Das stimmt, aber du hast ja auch die, also jedes Mal, wenn der Allspark so irgendwie so eine kleine, so eine Energieladung loslässt, ne, sei es jetzt auf das Nokia-Handy oder später dann eben in der Stadt auf die Xbox, dann werden die ja immer aggressiv, ne? Die werden ja dann immer feindlich. Das sind ja dann keine lieben Transformers, sondern die sind ja direkt böse. Und das fand ich, das machte dann wieder irgendwo Sinn, wenn man nämlich vorneweg irgendwie denkt, okay, die basieren ja tatsächlich alle auf dem fiesen Megatron.
Ja, tatsächlich. Andererseits sagt man sich, warum werden denn dann nur Decepticons geschaffen von diesem Allspar?
Tja.
Dann müssten die ja die absolute Mehrheit sein in dieser Gesellschaft. Ne?
Das stimmt.
Hinzu kommt auch, es wirft auch eine andere Frage auf. Warum heißen dann die Autobots Autobots? Also, was ist denn das? Also, wenn die sich in Autos verwandeln, weil wir Autos aufgrund der Technologie von Megatron entwickelt haben. Was für ein Zufall, ne? Ich meine, Decepticons ist so ein generischer Name. Weißt du, Decepticon. Ne? Aber warum dann Autobots? Also, mein Gott, die Dinger, die wir uns verwandeln, heißen ja genauso wie wir. Was für ein Zufall, was für ein biblischer Zufall, oder?
Genau.
Ne?
Ja.
Aber
so ist das mit den Bezeichnungen, den Sprachen halt. Das muss man dann akzeptieren.
Ja, das ist so. Aber ich finde es dann halt auch super, wo die Bumblebee ist ja dann, offenbart sich ja, aber Bumblebee hat ja einen Defekt, was ja durchgezogen wird mit ihm, er kann nicht reden. Sie haben das ja auch filmisch bewusst gemacht, dass Bumblebee da keine Arien singt, sondern über sein Autoradio mit Sam kommuniziert, also mit Liedern zum Teil halt. Ne?
Genau.
Ne? Und um zu zeigen, dass die Kommunikation, die Freundschaft der beiden mehr ist als nur Worte.
Ne? Ja, das ist ja und wie bei uns auch.
Wie bei uns. Wir stehen uns wortlos. Einfach, ich schicke dir einen kotzenden Smiley, dann weißt du, es wird heute nichts.
Ja. Ne? So muss das sein, ne? Also ich meine.
Ja, aber ist doch eigentlich auch eine nette Idee, irgendwie das zu symbolisieren, dass du die. Dass die Freundschaft mehr ist, als nur, dass sie miteinander reden können halt. Ne? Sie verstehen ja, sich absolut. Wortlos.
Da ist, eine Connection irgendwie zwischen den beiden. Und das ja. Fühlt ja auch diese Figuren etwas mehr mit Leben, als man das vielleicht ursprünglich gehabt hätte. Und es gibt tatsächlich, habe ich gelesen, einen Skriptentwurf wohl in der Frühphase von Orsi und Kurtzman, wo sie stumme Roboter gehabt haben.
Okay.
Und das mag man sich dann irgendwie gar nicht vorstellen, wie dann quasi da nur Klötze rumlaufen, die Geräusche machen, aber die nicht in der Lage sind, irgendwie zu reden. Und das ist ein sehr, sehr schöner Kniff für den Bumblebee, finde ich, dass er halt dann nur mit Hilfe von Songs kommuniziert. Ich glaube, in den späteren Filmen macht er dann auch so, wird es wieder etwas übertrieben, ne? Da zitiert er dann ständig immer irgendwelche Radiospots oder
Fernseh-One-Liner.
Aber hier in dem Film ist das sehr, sehr schön gelöst.
Ja, tatsächlich war der Bumblebee-Film von 2018 auch der einzige, der eigentlich noch richtig gute Transformers-Film. Also nach dem ging es ja hier immer, wurde es ja hier immer größer und immer verrückter und mir hat das auch nicht mehr so, ich kann dir nicht mal mehr einen Unterschied zwischen Transformers 3 und 4 sagen, ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt inhaltlich fragst. Aber Bumblebee, der hat mir dann durchaus wieder gefallen. Mark Wahlberg, stimmt.
Das ist der Unterschied.
Ja, und kein Shia LaBeouf mehr, stimmt. Nee, aber was diese Bumblebee-Sache angeht, Bumblebee wird ja beim Gebrauchtwagenhändler, aber Bernie Mac leider auch schon verstorben, aber der war ein toller Comedian, Bernie Mac. Der spielt diesen Autohändler, diesen Gebrauchtwagenhändler und da findet ja Bumblebee durch so ein paar kleine Kniffe quasi seinen Weg zu Sam, dass er ihn erwählt und da wird uns ja gesagt, das Auto sucht sich den Fahrer aus. Ne? Das kennen wir seit Knight Rider und ist nicht bei Star Wars jetzt auch so, dass das Lichtschwert sich den Träger aussucht irgendwie?
Ja, oder so? der Kyberkristall sozusagen. Ja, das stimmt. Das gibt's aber das in Clone Wars haben sie das eingeführt, ja.
Stimmt, aber hier wollte ich gerade sagen, das ist aber neuer, oder? Das ist nicht alt, oder? Mit dem das
Schwert. Nee, das ist so. Aber das ist ja auch noch eine Idee von Lucas. Also das, ne?
Ja? Von daher. Ich dachte, das ist von Potter immer noch. Von Harry Potter war es nicht so, dass da sich das Haus in den Schüler. Wir haben einen Anruf auf Leitung 7 von Herrn Potter. Herr Potter, bitte zum Telefon. Nee, aber da ist es ja so. Und
das ist der Hut.
Ja, richtig. Und da hat er ja, nachdem er dann quasi mit Bumblebee unterwegs ist, gibt es ja auch diese erste Aufeinandertreffung mit dem Decepticon. Ich glaube, mit Ratchet kann das. Nee, mit Ratchet nicht, sondern. Wie heißt denn das Polizeiauto?
Barricade.
Barricade ist das Polizeiauto, der ihn dann jagt und während Sam dann unterwegs ja auf diesem geilen Fahrrad ist, ne?
Mit diesen silbernen Glitzer-Dingern da.
Genau, da lag Barricade ihn als Polizeiauto drauf, wo auch an der Seite draufsteht, nicht to serve and protect, sondern to to slave oder to destroy and slave oder so. Also
to punish and enslave.
Genau, punish and enslave, also so auf diesen Spruch, den die Polizei hat, schützen und dienen halt, ne, steht dabei eben das drauf. Und er will, denn das ist der ganze Grund, warum die alle an Sam interessiert sind. Die haben nämlich, die Füchse haben sich alle wie ich 2007 bei eBay angemeldet und haben festgestellt, dass diese Brille, die man haben will, in der offensichtlich die Position von Megatron im Eis eingraviert ist, die will man haben. Ne? Und weil man das gesehen hat, dass es ein eBay-Artikel ist, will man das haben. Und Ladiesman 217, wie ich dich vorhin nannte, ist nicht nur dein Nickname, sondern auch der eBay-Name von, und der ist übrigens nicht mehr frei, ich habe es geguckt, ist der Nickname, der ist der eBay-Name von Sam Witwicky, unter dem er halt den ganzen Quadradat vom Opa baut. Ne?
Ja. Wobei, glaube ich, das kleine Detail hat natürlich am Ende der Logik des Films auch nicht wirklich viel zu bedeuten, aber in der Brille ist, glaube ich, eingelassen, wo sich der Allspark befindet. Und
ja.
Megatron wollte dorthin und genau deswegen, das war sein letzter Gedanke, den er sozusagen hatte, bevor er da ins Eis brach. Und deswegen hat sich das, als das dieses Auge kurz aktiviert wurde, dann in die Brille von dem Großvater von Witwicky eingebrannt.
Aber es gibt auch, das heißt aber, dass der Oldspar ist ja unter diesem Staudamm. Das heißt, richtig, diese Daten sind schon auf der Brille drauf.
Ja, genau.
Und nicht der Standort von Optimus Prime unter dem Eis, weil der wurde ja verlegt. Ne, es ist wirklich die Position des Oldspark. den wir da haben an der Stelle.
Megatron,
auf der Brille.
Genau,
von Megatron. Das ist die Position des Oldspark unter dem Hoover-Damm oder was auch immer das für ein Damm ist.
Das ist der Hoover-Damm, genau. Das ist sozusagen, genau. Und das machen sie auch sehr, sehr schön, weil das ist wirklich ein unfassbar eindrucksvolles Gebäude. Ich war irgendwie 2009 bei meiner ersten Kalifornien-Tour, war ich mal da. Und da sind die Amis natürlich auch ganz stolz drauf, weil das sozusagen die erste, das erste Wasserkraftwerk in der westlichen Hemisphäre war, was eben in Mitte der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts schon in Betrieb genommen wurde. Und wenn man da mal drüber läuft, dann sieht man auch diese Dimensionen. Ne? Das wird ja, ist ja auch mal so eine Sache, wie man sowas inszeniert. Und ich finde, der macht das schon ziemlich gut, der Michael Bay, indem er nämlich dann, als dann der Angriff ja auch erfolgt, auf diese Basis da schon deutlich macht, wie riesig eigentlich Megatron ist.
Ja.
Und auch da muss man wieder sagen, die komplette untere Hälfte war ja gebaut. Also dieser ganze innere Hangar dieser geheimen Basis, der wurde ja tatsächlich gebaut. Und zwar ganz witzig, in einer alten Flugzeugherstellungshalle, wo man, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall, es war das größte Transportflugzeug, bis die Russen quasi ihres gebaut haben, 2007. Diese Halle wurde sozusagen umfunktioniert für die Zeit des Drehs. Der komplette untere Torso von Megatron war eben tatsächlich auch vor Ort zu sehen.
Das ist krass, ne?
Mhm.
Das ist echt krass. Aber diese Jagd dieser beiden Einheiten darauf, die gehen ja sehr unterschiedlich ran, ne? Also einmal die Decepticons, die versuchen sich einfach in die Computersysteme der Erde reinzuhacken, ne? Die haben ja diesen, wir sehen ja diesen kleinen Decepticon, der irgendwie überall reinkommt, weil er auch mal ein Radio sein kann halt, ne?
Frenzy
ist überall aktiv, ne? Nach Blackout am Anfang schafft es Frenzy auch schön in die Air Force One. Und das finde ich immer noch eine sehr beeindruckende Szene, wenn er unten in der Air Force One den diesen Militär-Mainframe da infiltriert und so und dann die Secret Service Leute da wegsniped und so, ne, und dann aber als noch mehr kommen einfach nur sich gerade verwandelt in diesen Kassettenrekorder, der da steht, ne, also ja. das ist irgendwie sehr, sehr geil. Und dann sehen wir ja auch das Militär, das dann diese Verbindung kappt. Dann gibt es ja noch diese Hackerin, die dann da ist, so eine typische Hackerin zu der Zeit halt, ne, eine typische Hackerin,
eine Blondine, aus einem Hochglanzmagazin hätte springen können,
genau, ja. Eine Blondine, wie aus einem, die aber nebenbei auch noch eine Hackerin ist und die aber sich nicht so ganz Gehör verschaffen kann beim Verteidigungsminister John Keller, der von John Voight, dem Vater von der Angelina Jolie gespielt wird und offensichtlich an Rumsfeld angelehnt ist, oder? Also der soll definitiv Rumsfeld sein halt, ne?
Ja.
Und der trifft dann die Entscheidung, ja, Mainframe ab hier, ne, machen wir dicht und so. Wir haben aber dieses Signal und dieses Signal können die irgendwie nicht so richtig entschlüsseln. Dann macht sie das, was jedes Hacker-Girl macht, es kopiert das Signal auf eine 2 GB große SD-Karte von Samsung. Product Placement. Um dann mit zu ihren Hackerfreunden, zu Anthony Anderson, der Glenn Whitman spielt, der einfach so bei seiner Mutter im
im Keller.
Das ist einfach so herrlich. Es ist auch, weißt du, und der ist aber auch, ist mit seinem Kumpel, /Cousin, da gerade an irgendeinem Spiel zocken. Ich glaube, das war auch so ein Xbox-Spiel zu der Zeit, weißt du, wo du auf der Tanzmatte diese Tanzmoves gemacht hast. Ja. Die sagen das so, jetzt kommt die Matrix-Welle halt. Ne? Und das ist auch so ein typisches Haus. Die wohnen da beide, oder zumindest er wohnt bei seiner Mutter. Und das ist so ein Haus, wo man sagt, da würdest du hier einiges für geben, wenn du sowas hättest. Nämlich mit einem eigenen Pool und einem riesen Garten. Ne?
Also, ja.
Kein Wunder, dass die Immobilienblase ein Jahr später geplatzt ist bei denen. Also, wenn ich sehe, wie die da alle leben und aber offensichtlich alle keinen Job haben. Und der ist so ein krasser Computerhacker, was uns aber auch nur dargestellt wird, weil er eine Brille einmal dann auf hat. Ansonsten
sieht er ja aus wie der Typ um die Ecke. Ja,
ja, ich mag Anthony Anderson total gerne. Der ist ein witziger Dude und der hat aber auch schon ein paar andere, also auch mal Anthony Mitchell bei in The Shield hat er gespielt, eine ganz krasse Rolle. Da war er ein richtiger Motherfucker, also das kann der auch. Ich mag den tatsächlich, der hat auch viel größer ausgesehen. Wenn er böse ist, scheint er größer zu werden. Wenn er witziger ist, wirkt er
wie der
kleine Dicke.
Zurück in die Zukunft.
Ja, ja, aber sobald er böse ist, wirkt er doppelt so groß. Also das wäre geil, wenn ich das so als Kampfmove hätte. Doppelt so groß, wenn er böse
geil.
Wird. Ja. Nee, und das ist dann so, sie bringt diese Daten da halt raus, lässt dann ihren Hackerkumpel drauf gucken. Die werden aber auch sofort erwischt, gestürmt und verhaftet. halten, also sofort, unmittelbar, nachdem er da drauf geguckt hat. Und dann gibt es diese, das sind so, dann trennen sich so die Teams, dann gibt es ja diese getrennten, diese Verhörszene. Und diese Verhörszene, die, wenn die ihn verhören, das ist eine Szene, die ich heute immer noch gerne persifliere, wenn er sagt, hier hör zu, sie haben ihr Essen hingestellt und ich habe alles gegessen, was sie hingestellt haben. Ja, weil die denken, ich habe nicht den Willen, das hier stehen zu lassen oder irgendwie sowas halt, ne? Und ich habe alles weggefuttert und dann sagt, du musst cool sein, sag denen nichts. Und dann kommen die rein und er sagt, hey, hören Sie zu, ich bin hier total unschuldig, legen Sie mir ein weißes Zettel hin, ich unterschreibe unten und Sie können einfach drüber schreiben, was Sie richtig wollen. Und hey, du Kriminelle, lass mich bloß in Ruhe. Genau. Das ist, ja, er ist so ein bisschen der Comic Relief, witzige Klischee. Es ist halt wirklich alles Klischee-Charaktere, ne? Wie du schon gesagt hast vorhin, ne? Aber ich mag den. Ich mag auch diese Art von ihm halt total gerne.
Mhm. Ne? Übrigens nochmal, um zu Frenzy nochmal kurz zurückzukommen. Die Tatsache, dass er sich in einen, in so einen Walkman oder nee, das ist so ein Ghetto-Blaster verwandelt.
Ja,
ein
Ghetto-Blaster.
Das ist auch wieder ein Verweis auf die Animationsserie, weil Soundwave, den wir in diesem Film noch nicht haben, ist ja quasi einer der ikonografischsten Decepticons, die es gibt. Mhm. Und der hatte sozusagen, der war ja ein Sound, auch so ein Ghetto-Blaster. Und der hatte immer Kassetten, die sozusagen aus dem Fach raus sprangen und sich dann verwandelten in so einen Falken und in einen Kojoten oder sowas. Und einer von denen hieß wohl auch Frenzy. Von daher ist das wieder so ein ganz nettes Easter Egg gewesen, fand ich.
Ist eine schöne Referenz auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall kommt die auf die Art über ihn ja dann irgendwann zumindest über einen Großteil der Daten ran. Sie kommen zumindest, der Upload geht so weit, dass sie zumindest auf diesen Sam Witwicky, auf diesen Captain Archibald Witwicky kommt, haben, der offensichtlich so wichtig ist, dass er diesen Eintrag in den militärischen Mainframe der Air Force One halt irgendwie hat. Da fiel mir übrigens ein noch zum Thema Designs, was wir hatten, ne? Wir haben ja bei, also alle, die Autobots kommen ja so ein bisschen kurz, außer Optimus Prime, ne, so ein bisschen. Bei den Decepticons gibt es aber noch einen First Lieutenant, hat Optimus auch, aber der First Lieutenant bei Megatron ja noch eingeschneit ist quasi, das ist ja Starscream. Genau. Ne? Und Starscream ist auch ein Flugzeug. Also auch ein Kampfjet, wie auch Megatron. Da habe ich gesagt, das ist aber da hätte ich werde mich beschwert, wenn ich er gewesen wäre. Ich sage, also als sie sich dann auf dem Damm wiedersehen, Megatron, also ich werde nicht sagen, aber ich bin der Kampfjet.
Genau.
Also du kannst noch eine Lok sein.
Astro Train,
genau. Ja, wir haben noch, wir sind schon ein Hubschrauber, wir sind ein Panzer. Wir sind ein Polizeifahrzeug und hier der Kampfjet, also du auch ein Kampfjet.
Passt jetzt nicht so ins Bild.
Ja, ich weiß ja nicht. Markenerkennung. Aber andererseits, wir wissen, wie Megatron drauf ist. Ich hätte es ihm auch nicht gesagt, wenn ich Starscream wäre.
Ja, und das ist auch so ein bisschen ein Problem, was man dann natürlich auch beim letzten großen Kampf in Mission City, was immer das sein soll,
Das ist wirklich so, ne?
Ja, sobald die Decepticons im Robotermodus auftauchen, kann man die nur noch ganz schwierig voneinander unterscheiden. Also man kann eigentlich nur sagen, okay, wenn du ein gezacktes Kinn hast, dann bist du ein Decepticon. Ne?
Ja.
Aber ansonsten wird es halt einfach, und das ist auch so ein Punkt, so schön, dass auch alles immer anzusehen ist und so super die Renderings von denen auch sind, aber das ist wieder so ein Negativbeispiel für diesen Gigantismus, den Michael Bay hier praktiziert, nämlich, dass er auch zu viel will. Ne? Also er hätte ja jetzt nicht diese vier Hacker und die fünf Jarheads und alle haben müssen. Er hätte ja auch eine Fraktion vielleicht mal rausstreichen können aus dem Drehbuch, weil man merkt das ja dann eben auch, er muss sie dann halt alle auch irgendwann wieder zusammenführen, was ja dann im Hoover Dam sozusagen passiert. Aber es sind einfach zu viele Charaktere. Es sind
zu viele, ja. Ja, ja. Aber dabei gibt es so großartige Szenen, also auch dieses Special Ops Team, das dann, bevor es evakuiert wird, die kommen ja von diesem Anfangs, die können ja da entkommen aus diese Szene, wo Blackout das ganze Camp zerstört hat. Eins zu eins ist das Intro auch von G.I. Joe 2. Da gibt es ein fast identisches Intro. Das läuft fast genauso ab, wo nur The Rock mit einigen seiner besten Leute dann noch entkommt und so. Und dann kämpfen die sich ja durch zu dieser kleinen Enklave da und mit dem Jungen, der denen noch ein Telefon gibt und dann müssen sie noch, eine Kreditkarte haben, damit sie zum Pentagon durchgestellt werden und so. Werbung, da wird auch uns gleich gesagt, welche Art von Kreditkarte noch geht. Ne? Genau. Also, weißt du, dieser genervte Inder.
Ja, da kann der gute Tyrese dann nochmal zeigen, dass er ja auch ein Comedian ist.
Ja, Tyrese, genau, später durch, der hatte gerade Fast and Furious, Too Fast and Too Furious gedreht, der war jetzt bereit für große Aufgaben. Aber das ist klar, die mussten dann halt noch einen Gag haben und so. Ich meine, das ist ja in dem Moment total absurd, ne, dass die dann halt erstmal an einer Kreditkarte scheitern unter Beschuss, während sie versuchen, das Pentagon zu erreichen. Du musst doch sicher eine Gratisnummer da sein, oder? Für so Militäreinheiten, oder?
Es sieht auch wieder toll aus, oder? Also dieser Scorponok-Angriff, dem sie da ausgesetzt sind in White Sands, ne? Also das ist ja diese Gips. Kristallwüste, wo man in den 40ern die Atomtests gemacht hat in den USA.
Ja.
Also unfassbar heiß muss es wohl auch da gewesen sein, um das zu drehen, weil, wie gesagt, dieser Sand reflektiert die Sonnenhitze noch viel besser, als normaler Sand es schon tut. Die Art, wie dort wieder mit Zeitlupe gearbeitet wird, ne, und mit Kamerabewegungen, das ist schon fantastisch. Und der Gag an der Sache ist, aufgrund dessen, weil das ein militärisches Gebiet ist, wo die das gedreht haben, musste sozusagen erstmal ein Minenräumkommando diesen ganzen Platz säubern von eventuellen Blindgängern, die da noch rumliegen könnten. Und ne, das Ironische an der Sache ist, dass sie ja das ganze Ding dann wieder in einer riesigen Explosion begraben am Ende des Tages.
Es ist
das fand ich dann doch wieder sehr lustig.
Es gibt ein Video von Michael Bay, also im Rahmen von Making Offs, wo er auf so einem Militärgelände geführt wurde und sich Sachen angucken konnte, so militärische Materialien und Fahrzeuge und so. Und er hat in einer Tour nur gefragt, was er in die Luft jagen darf. Das wird wahrscheinlich auch für dieses Video inszeniert sein, aber trotz alledem finde ich das irgendwie geil. Das sprengen? Nein, Mr. Bay, das können Sie nicht sprengen. Aber ich zeige Ihnen gleich, was Sie sprengen können und so. Aber da passt es halt. Aber diese Action-Szene, diese großartige Inszenierung auch, dann, wenn sie dann um Hilfe rufen, dann werden erst diese Raptors geschickt, die dann sich einen Überblick verschaffen, die aber selber anscheinend noch nicht keine Defensivwaffen haben oder Offensivwaffen, sondern dann wird erst noch hier beim nächstgelegenen Flugzeugträger angerufen, die starten dann und so und schießen das dann weg. Das ist alles wirklich Wahnsinn. Das ist wie aus einem Militär-Promo-Video. Danach hätte ich mich für 4 Jahre verpflichtet. Damals 2007. Hätte ein Einberufungsding da. Gut, ich bin aber auch ein leicht zu treffendes Ziel. Ich würde nicht lange im Kampfeinsatz sein. Aber gesagt, du brauchst keine Knarre. Du lenkst einfach den Gegner ab. Och, das ist ja nett.
Ne? So, du bist unsere Lenkwaffe.
Ja, ich sag dir jetzt, mein Kampfname wäre der Freund. Weißt du, ich würde mich der Freund nennen, damit alle sagen, unser Freund ist noch da draußen. Weißt du? Nein, ein guter Junge. Nein, aber das ist total faszinierend und gut gemacht halt. Aber auch auf der anderen Seite funktioniert auch einiges an Komik sehr gut. Diese Szene, wenn die diese Brille suchen, nachdem sie Optimus begegnet sind. Optimus und in dieser Seitengasse, wo mal nicht die Kents erschossen werden, aber Sam und Michaela dann auf die Autobots treffen, dann dieser epische Kamerafahrt um die beiden rum, während die Autobots sich transformieren. Sie beginnt bei Optimus Prime, der sich aufbaut, die Kamera geht einmal rum, alle anderen transformieren und endet dann bei diesem Shot auf den fertig transformierten Optimus Prime, der dann mit so einem Licht im Rücken sich hinkniet und sagt, bist du Samuel with Wiki? Ne, und so. Das ist so.
Bist du Ladies Man, das wäre doch gut
gewesen. Bist du Ladies Man, das sagt ja der Roboter. Das sagt ja der Roboter, der Decepticon so. Bist du Ladies Man 217? Hast du eBay-Artikel 98725? Wo ist die Brille? Und schmeißt uns das Auto weg und so. Das ist diese Werbung auch für eBay und so. Das ist so total super. Und
dieser Optimus-Auftritt ist schon fantastisch inszeniert. Ist episch. Also muss man sagen. Ne, und das ist, da sieht man dann halt eben auch ne, diese 85.000 verschiedenen kleinen Rädchen, Zahnräder, die da ineinander greifen. Und auch das war wieder Michael Bays Wille, dass man selbst wenn nur irgendwie ein kleines Handgelenk sich bewegt, dass man da schon wieder 17 sich bewegende Teile sieht. Also ich hab mal gelesen irgendwo, dass sie wohl 38 Stunden gebraucht haben, um einen Frame zu rendern, in der damaligen HD-Auflösung wahrscheinlich, weil das einfach so komplex war, was die ganzen Raytracing-Effekte und halt eben auch die Menge an sich bewegenden Partikeln betraf. Mhm.
Ja, das ist schon geil. Auch der eine Autobot, der dann noch sagt, dieser Mensch scheidet hier Endorphine aus. Er möchte sich offensichtlich mit dem Mädchen paaren. Ne? Und das ist dann. Aber sie schicken ihn ja nach Hause und er soll diese Brille suchen. Und diese Szene, die ist einen Tacken zu lang, ehrlich gesagt. Wenn Michaela und Sam drin diese Brille suchen und dann so diese, ja nicht unterm Bett, guck du da, aber nicht unter meinem Bett und nicht in die Kiste und so. Ne? Währenddessen die Autobots sich draußen verstecken, damit die Eltern die nicht sehen. Und diese riesen Roboter dann dieses, weißt du, sich so an die Seite, an die Hauswand stellen und so. Das ist so... Es ist ein Tacken zu lang, aber auch irgendwie sehr witzig. Ich finde es super, wenn Sam rausschreit, jetzt versteckt euch doch mal, und auf einmal stehen einfach nur 5 Fahrzeuge im Garten. Hm. Weißt du? Und wie sie den Hund wegschießen wollen, weil er sagt, der ist undicht und so. Nur damit die Eltern die nicht sehen. Und die Eltern kriegen das alles auch nicht mit, diesen ganzen Krach, den die da draußen veranstalten müssen. Aber kommen dann zu ihm ins Zimmer, ne? Und dann ist ja diese ganz unangenehme Szene halt mit den Eltern auch, wo die sagen, Mensch, hier, was hast du denn gemacht hier? Hast du vielleicht, hast du masturbiert? Währenddessen sich halt Michaela hinten versteckt halt, ne? Hast du masturbiert? Nee, nenn es nicht masturbiert. Mom, nenn es nicht masturbiert. Nennen wir es doch Sam's Happy Time.
Genau.
Und da ist sowas. Nein, ey, geht hier raus. Und dann zeigt sie sich halt, und da dieser Moment, da fehlt nur noch der High Five vom Vater.
Genau. Weißt du? Wenn da siehst du den stolzen Vater.
Aber man sieht es ihm wirklich an, oder?
Ja.
Er sieht da Sohn, ne? Aber Sam, es ist so unangenehm. Und stell mal vor, du wärst in so einer Situation. Das ist so geil, deine Mutter. Sam, Happy Time. Das ist so unfassbar. Aber das sind so die Gags, wie gesagt, die irgendwie ganz gut funktionieren. Auch bei dem Verhör, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Glenn Whitman, mit dem Hacker, wo er dann gesagt hat, was habe ich denn gemacht? Okay, ich habe tausende von Songs aus dem Netz geladen. Wer hat das nicht? Und so, das sind so Sachen, gerade so zeitgemäß, auch aus der Zeit, da haben doch viele mit dem Kopf genickt und gesagt, ja, das ist eigentlich wirklich, der Film hat auch so, dadurch, dass der so 20 Jahre nach dem Spielzeug kam, hat er auch genau das erste Mal so in diese Nostalgiewelle reingeritten. Hm. Weißt du, was ich meine?
Das war vielleicht,
weißt du, wenn du so. Ja, vom Alter her, ich war Mitte null. Was ist man denn mit 9? Ende 0? Oder, nein, also, dann bis in die frühen 10er Jahre. Das hört sich so absurd an. Ist man mit 19 Ende 10? Also,
Jetzt
mal ehrlich, sagt man das?
Du bist schon erwachsen dann.
Ja, das will man dann ja auch nicht sagen, weil 10 sich so kleiner wird. Aber dann gibt es ja so diese Phase, wenn man so in Richtung 18 ist, und dann interessiert man sich einfach natürlich nicht mehr für das Spielzeug. Aber dann, wenn man so Ende so Richtung Ende 20 geht, dann kommt so diese erste Nostalgiewelle der Kindheit, geht dann so los.
Na klar.
Und das war eigentlich gut getimed, oder?
Absolut. Also da haben sie schon den perfekten Punkt, glaube ich, getroffen. Aber wie gesagt, ich glaube halt auch einfach, dass diese Transformers-Fangruppe nie wirklich weggegangen ist. Also die, ne, auch wenn es in den 90ern so einen leichten Durchgänger gab von ein paar Jahren, aber als dann 97, glaube ich, die Beast Wars kamen, das war auch eine relativ große Nummer in den USA, was Transformers anging. Ab da hattest du sozusagen auch die Leute, die vielleicht 20 Jahre vorher gesehen hatten, schon wieder ordentlich mit im Auto. Und man hat das auch tatsächlich gemerkt an den Einspielergebnissen. Also der Film, im Gegensatz zu den anderen Nachfolgern, den nächsten beiden, hat nicht die Milliarde bereits überschritten, sondern ist noch so bei 700 Millionen, glaube ich, gewesen. Aber der hat an Verkäufen, was DVDs anging, hat er einen unfassbaren Erfolg gehabt. Er hat über 300 Millionen Dollar mit DVD-Verkäufen umgesetzt. Das sind also Zahlen, ne, die man heutzutage bei physikalischen Medien eigentlich gar nicht mehr kennt. Und das zeigt halt einfach, wie stark das verankert ist in vielen Generationen in den USA, wie erfolgreich dieser Film einfach war.
Ich hab den auch noch in so einer Steelbook-Edition, also auf DVD tatsächlich. Die habe ich, glaube ich, wir haben x-mal Filmabende gemacht mit dem Film. Tatsächlich, also wenn man so gesagt hat, wenn man sich dann einfach sehr schön einfach, es war einfach genau das, man war vielleicht schon, also gerade Sam hat ja dieses Alter, in was man sich dann noch wieder erinnert irgendwie, ne, wo man dann, ne, und auch diese ganzen Anspielungen zu der Zeit auf die ganzen popkulturellen Geschichten, wie gesagt, mit dem, das Downloaden, ne, dass er wegen Download, das war ja, damals ging man ja sehr massiv gegen die Runterladerei vor, halt, ne, und dass er denkt, er wird wegen, ich habe tausende von Songs runtergeladen. Wer hat das nicht? Dann nahm durchaus sicher der eine oder andere, ich natürlich nicht. Ne? Ich sage nur, Original ist legal. Ne?
Richtig.
Aber da wird schon der eine oder andere mit dem Kopf genickt haben halt. Ne? Aber du hast echt recht. Wenn ich jetzt nachdenke, ist es wirklich eine unfassbare Menge an Figuren und Charakteren. Und Gruppen vor allen Dingen, die wir in diesen 2 Stunden, gut, ja, 143 Minuten präsentiert bekommen.
Na, also, aber wobei halt ja 10 Minuten Abspann sind, das muss man ja
sagen. Genau, das stimmt. Aber es ist halt dadurch, dass sie so, das kannst du wirklich nur machen, weil sie so schablonenhaft sind.
Ja,
genau. Ne? Weil genau. Und dann merkt man es auch nicht, weil manches ist schon absurd Klischee halt. Ne? Wie gesagt, dieser Joss Dermott, der diesen Captain William Lennox spielt, ne? Mit der eigentlich nur nach Hause will und seine Tochter das erste Mal sehen möchte. Ne, und so vorher eine Skype-Verbindung hergestellt hat, aber ne, und
ja, es macht ja auch wenig Sinn, dass Megatron ja mehrfach während des Films auch sagt, dass die Menschen es nicht verdient haben zu leben, ne, und er will also irgendwie alle Menschen vernichten. Man weiß aber eigentlich nicht so wirklich warum, weil die wollen doch eigentlich nur den Allspark haben und dann irgendwie die nächste Daseinsstufe erreichen oder was auch immer er sich davon erhofft.
Ja.
Und auf der anderen Seite haben sie sich ja auch lange irgendwie versteckt vor den Erdlingen, also vor den Menschen. Und das ist also, da darf man irgendwie mit normalen Logikmaßstäben, glaube ich, gar nicht so.
Ja, warum sollten sie sich eigentlich verstecken, ne? So mächtig wie sie sind halt. Ne? Das kommt ja, das wird ja später noch absurder. Also wenn man sagt, okay, sie verwandeln sich in diese hier Roboter, Flugzeuge und alles in so Alltagssachen, okay, aber später in den Filmen, nur so als kleiner Exkurs, spätestens bei den Dinosauriern ist das schwer zu erklären. Ne, also, ich meine, der Brontosaurus da vorne, ne? Ich weiß nicht. Ist doch gar nicht mehr deren Zeit heute, oder? Doch, doch, das ist. Denkt dir nichts bei, weißt du?
Die Dinobots, genau.
Die Dinobots, Mann. Ja, das ist endgültig. Ich habe die ja auch cool gefunden, damals als Kind, aber das ist etwas, was heute wirklich nicht mehr. Weißt du? Das ist so, der Dinosaurier da hinten, der fällt gar nicht auf. Auf jeden Fall, als sie dann, wie gesagt, da kommt ja noch hier diese Sector 7, die es dann gegeben hat, diese Geheimorganisation. Da wird ja dem Vizepräsidenten auch noch gezeigt, dass der erste Kontakt, dass es dieses geheime Mars-Video, dieses Mond-Video gibt von diesem Roboter, von dieser Mondlandung. Das ist, aber selbst der das nicht wusste. Und dann dieses Video war eins der ersten Promo-Videos zu dem Film, den man rausgebracht hat. Nämlich, dass die Kamera auf dem Mond rumfährt und plötzlich taucht ein Schatten auf und zerstört die Kamera. Und das ist ein Decepticon gewesen, sodass also quasi Sector 7, dass die schon was wussten. Ja, falsches Franchise, dass die schon was wussten. Und dieses Video wird dann eben auch dem Vizepräsidenten gezeigt. Und dann werden die ja alle da gekidnappt quasi. Und dann wird ja, dann gibt es ja noch so ein bisschen sehr viel Exposition halt mit Megatron, ne? Wo das, es gibt, wo die dann alle, wie du schon so schön gesagt hast, alle zusammengekommen sind unter diesem Damm und das erklärt wird, warum es diesen Damm gibt, damit diese Signale nicht rauskommen. Und dann wird auch noch die Funktion, wenn man sagt, wir haben euch jetzt zwar irgendwie verhaftet, irgendwie als Geiseln genommen, aber hey, doch, Zeit für eine kleine Präsentation. Und dann wird auch noch gezeigt, wir können auch die Energie des Allspar umleiten und dann gibt es ja noch dieses, hier, ein Nokia-Handy. Hat einer von euch ein Handy? Ich habe eins. Da weiß man doch, man kriegt es nicht wieder. Würdest du, wenn jemand aufruft, hat mal einer ein Handy, würdest du es geben?
Niemals.
Nein, du weißt doch, du kriegst es nie wieder halt. Ne? Aber der Kleine, der in den das Nokia-Handy sich verwendet, sie erwähnt es ja explizit, dass es ein Nokia-Handy ist halt. Ne? Und der hat ja dann diese kleine Kanone.
Super, ne?
Und schießt auf diese Scheibe und so.
Er schießt aus der Hüfte sozusagen.
Ja, wird dann aber weggelasert und so. Dann greift der Starscream draußen halt den Strom, ne, den Stromgenerator an und bricht ja bei Megatron die Kühlung fällt aus. Und er kann sich befreien. Was ich witzig finde, sind die drei Typen, die trotzdem unten mit diesem Kryostrahler noch stehen und versuchen auf Megatron, genau. Der schon 800, also er sieht ja im Verhältnis zu einem Menschen aus wie 100 Meter hoch halt, ne? Mhm. Und dann stehen da diese drei Typen. Dachte ich mir, das ist, weißt du, dafür haben die extra Überstunden gemacht, weißt du? Ja. Das ist super. Ende die
Wall. Da kriegt der nicht mal Gefrierbrand von, weißt du?
Ja. Ja, was ich aber auch witzig finde, er wird ja da befreit und so. Und es sind ja so zwei Dinge, die ich immer in solchen Filmen nicht verstehe. Das eine ist, dass danach ist ja für dieses Team um den Vizepräsidenten, der ja auch da ist, ein Riesenthema ist, eine Funkverbindung herzustellen. Weil offensichtlich in diesem geheimen Militärkomplex unter dem Hoover-Damm es keine Telefone oder so gibt. Ne? Die suchen dann ja dieses alte Funkgerät
Die haben doch vorher schon ein Blackout gemacht. Also sie haben doch die kompletten Kommunikationsleitungen lahmgelegt auf dem ganzen Kontinent. Ich meine, das ist natürlich dann auch wieder, ne, so ein bisschen absurd, weil man merkt ja dann später in der Stadt, in Mission City, dass die Leute eigentlich ganz normal ihrem Leben nachgehen und offensichtlich keiner mitbekommen hat, dass Telefonleitungen nicht mehr funktioniert. Aber gut, nee, das ist auch der Grund, weswegen sie dann da eben diese altertümlichen, das ist ja auch toll, ne, wo dann diese Spinnweben von den Monitoren herabhängen, wo dann auch mal denkst, ey, was ist das denn hier bitte für ein komisches Lab?
Ja, vor allen Dingen, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, was die da gemacht haben mit dem. Versuch mal, diesen Computer mit dem Funkgerät zu verbinden. Okay, genau. Ich brauche meinen Schraubenzieher. Jetzt bis heute nicht. Sie machen ja dann Morsecodes halt, ne? Was ist dann ja, ist ja auch immer so ein beliebtes Ding, dass Leute beim Militär das halt noch verstehen können und so, und das Militär daraufhin auf Befehl des morsenden Verteidigungsminister Kampftruppen schickt halt, ne? Geil ist aber auch,
die sie dann auch speziell ausrüsten. Das geht ja auch genau, ne, darum, dass, genau, weil sie herausgekriegt haben, ne, das Kryptonit der Decepticons ist nicht, weiß ich nicht, sondern dickere Kanonen.
Ja, offensichtlich. Das ist ihre einzige Schwachstelle. Wenn sie ihre Köpfe verlieren, haben sie keine Macht. Ja, das ist alles so ein bisschen, ja, also der Moment, wo dann noch Bumblebee dann, der kann ja dann den Oldspark irgendwie verkleinern, ne, und mitnehmen quasi, ne? Und dann beschließt er diese Militärgruppe um hier Lennox und sagt, hier können wir nicht mit denen kämpfen, wir fahren einfach in eine dicht bevölkerte Stadt.
Das macht Sinn, etwas, oder?
Ja, da frage ich mich, wenn du schon in der Wüste bist, weißt du, also macht es da wirklich Sinn, den Endkampf in eine bevölkerte Stadt zu verlagern? Also aus militärischer Sicht.
Tatsächlich, hier Robert Orsi, einer der beiden Drehbuchautoren, hat tatsächlich mal gesagt, seine Idee war es ursprünglich, das am Grand Canyon stattfinden zu lassen, was ja auch rein topografisch gesehen viel näher am Hoover Dam ist als LA, sage ich jetzt mal ganz platt. Und das ist genau ein Ding, was dann offensichtlich der Gigantomanie von Michael Bay dann halt zum Opfer gefallen ist, weil der dachte, naja, das ist eigentlich viel cooler, wenn wir da Häuserschluchten haben, zwischen die wir dann auch noch F-22-Jets fliegen lassen können. Und dann nehmen wir die Stadt eben noch halb auseinander.
Er hat ja recht, weißt du? Für das, was das Film sein will, hat er ja total recht. Aber man muss so drüber, also dieselbe Sache machen die auch in anderen Filmen so. Ich bin ja auch so, ich gucke ja echt gern die Fast and Furious-Reihe, auch aus selben gigantomatischen Gründen. Die verlegen auch mal eben so den Kampf in eine Großstadt aus der Wüste und sagen auch ohne Probleme, hey, wir machen den Kampf jetzt auf unseren Straßen. Wir zwingen sie auf unser Spielfeld, ja, in die 3-Millionen-Stadt. Wo irgendwie, weiß ich nicht, wollen wir beim Kindergarten den Endkampf machen oder was? Weißt du? Nein, so wirkt es doch halt, ne? Und klar, wenn du damit so dran gehst, dann kannst du, aber es ist schon, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen, das in dieser Stadt zu machen, weil in der Stadt ist dieser Kampf ja wirklich auch schon sehr episch, halt auch mit der Ankunft von Optimus Prime, der dann das zweite Mal diese Verwandlungsszene hat, wo man genau sieht, wie er sich zusammensetzt und so, und das Militär, das da kämpft, die F-Flieger, F-22, die dann noch mit eingreifen, ne, und wirklich der Kampf des Decepticon gegen Autobots, aber da merkt man wirklich, es wird so ein bisschen unübersichtlich, ne, also ich war schon froh, als Blackout immer noch als der langgegangen ist, dass der noch den Rotor auf dem Rücken hatte, da war ich mir irgendwann, sagte ich so,
du warst das, gut. Genau.
Du warst das.
Wobei, da ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Kampf zwischen Megatron und Sam, ne, wie er inszeniert wird, wo er sich dann auf die höchste Zinne von diesem Gebäude flüchtet.
Ja.
Das finde ich, da habe ich wirklich das, also als ich im Kino saß, habe ich wirklich gedacht, boah, das ist jetzt mal echt spannend, weil du halt wirklich nicht den leisesten Hauch einer Chance vermutest, wenn Sam sich da irgendwie zurückzieht, dass der auch nur die leiseste Möglichkeit hat, da jetzt mit lebendiger Haut irgendwie rauszukommen aus der Situation.
Genau, wo er eben auch noch sagt, wenn du mir den Oldspar gibst, dann darfst du als mein Haustier weiterleben und so halt, ne? und er ihm dann noch irgendwie vor ihm aufs Dach schlägt und er dann vom Dach runterfällt und dann aber in den Händen von Optimus Prime landet, der sagt, halt dich an mir fest, ne, und dann sich so, ich wäre einfach runtergefallen und es wäre vorbei gewesen, ne? Aber ich finde diesen Endkampf, Optimus will sich ja dann opfern und sagt, hier, drückst bei mir in die Brust und so, dann passiert irgendwie gab Füße, dann opfer ich mich und so, aber Sam ist ja clever, sagt, hey, Moment, dann könnte ich das ja bei ihm auch machen. Das fand ich immer als Megatron damit dann so ein bisschen, indem er ihm das habe ich nie so ganz verstanden, wieso das bei Megatron diesen Effekt hatte. Ne?
Richtig, ich glaube es auch nicht.
Das ist irgendwie merkwürdig.
Es ist nicht,
ne,
nachvollziehbar. Es ist, vor allen Dingen, weil es ja vorher so angeteased wurde, dass es eine Optimus Primes Schicksals hätte sein können, sich zu opfern. Und dann, dass diese Nummer, weil er sagt ja dann auch noch irgendwie noch dieses Star Wars Trope No, glaube ich, ne, als Sam das bei Megatron macht.
Ja, genau.
Und ich weiß es nicht, wahrscheinlich hat es irgendwas mit der Fortsetzung zu tun oder so, dass man
dass man
das brauchte. Und es ist natürlich auch absurd, dass sie am Ende dann einfach wieder ins Wasser hinabgelassen werden. Ne?
Ja, Gefängnis. Aber das ist ja, Ja, aber das fand ich gar nicht mal so dumm. Also es war auch so spektakulär inszeniert, ne? Wo er dann gesagt hat, es wird ja dann wir vernichten, also die Decepticons, Starscream ist ja mal wieder entkommen, immer ein schlechtes Zeichen. Und Megatron wird ja unter anderem irgendwie Marianngraben oder wird er ja, und diese Szene, wo die auf diesem Flugzeugträger liegen und dann mit den Hubschraubern da fallen gelassen werden und das, der Druck und die Kälte, und das nehmen sie ja tatsächlich im nächsten Film auch auf, dass Megatron da irgendwie unter dem, also das ist wahrscheinlich schon der tiefste Ort auf der Erde, ne, in diesem Graben da, ne, das ist wahrscheinlich nicht der dümmste Ort, die irgendwie aufzubewahren und so halt, ne, wenn das schon mit dem Damm nicht geklappt hat, ne. Weil jetzt kannst du ja deren Existenz nicht mehr geheim halten. Obwohl andererseits schon, diese Leute in der Stadt haben die gesehen, die hatten aber ein Blackout und konnten es ja nicht twittern. Ne? Oder Twitter gab es noch nicht damals, wahrscheinlich. Ja, aber das fand ich schön, dass sie auch dieses Section 7, die wird dann auch gleich mit abgeschafft, diese geheime Organisation halt, ne? Weil die ja halt auch sogar dem Verteidigungsminister nicht gesagt hat, dass sie das da haben. Die waren so geheim, die durften überhaupt nicht drüber reden. Genau. Ne, offensichtlich.
Ne? Die werden einfach aufgelöst.
Gar nicht gesehen.
Eine ganz, ganz dumme Idee.
Ja, sowas ist immer eine dumme Idee. Ja, und dann zwischendurch hat sich ja auch, Michaela, die hat sich ja auch dann, sie hat sich ja dann durchaus in Sam, sie hat ihn schätzen gelernt. Ne? Sie sagt ihm ja auch, sie ist immer
sein Mut zumindest.
Ja, sie ist froh, in sein Auto gestiegen zu sein damals und so. Und sie ist aber auch schon durchaus am Kampf beteiligt. Sie darf zum Beispiel Bumblebee rumfahren.
Richtig.
Auf diesem Abschlepper. Ja, genau, als er an diesem
Abschlecker. Der arme, beinlose Bumblebee.
Ja, aber es ist total super, dass der einfach schießt, während sie ihn rumfährt und so. Ne? Ja. Ja, das ist super. Und die kommen ja dann auch mit diese episch inszenierten Kurzszenen, weißt du, das ist so dieses Michael Bay-Ding. Ne? Weißt du, auch bei diesem Kampf gibt es doch auch diese Szene, wo diese Frau, diese Kamera an der Frau dran ist, in dem Moment, wo so ein Autobot über sie hinweg springt und ne, die Rakete neben ihr noch einschlägt und man, das ist seit
dem Sprung Zeitlupe. Von...
Genau. Ja, seit dem Sprung von Free Willy ist sowas nicht mehr so inszeniert worden halt, ne? Also das ist cool, das ist schön. Und die kommen ja dann auch zusammen, ne? Also Bumblebee fragt ja dann auch Optimus, ob er bei Sam bleiben kann und so, ne? Und er sagt, wenn Sam das möchte und so, ne? Wenn er den Camaro behalten möchte, klar.
Der alte, ne? Spanner.
Das ist sowieso so ein Ding, da merkt man auch so, wessen Zeit ich Kind bin, oder wessen Kind, du weißt schon, was ich meine. Wenn man, wenn man dann später sowas wie Game of Thrones oder so geguckt hat, ne, dann hat man gesagt, ah ja, Haus Lannister kam nicht mit Haus Stark klar und Haus Dings nicht mit Haus Y, und ich brauch's einfach. Autobots gegen Decepticons. Ganz einfach. Ne? Die einen haben spitzes Kinn, die anderen eher so ein gerundetes. Ne?
Und die Logos sind immer noch geil. Hätte es in der Ursprungsfassung auch noch einen weiblichen Transformer eigentlich geben sollen bei den Autobots, nämlich Motorrad RC, sicher, ne? Also genau, das Motorrad. Aber Michael Bay mag ja keine Motorräder, deswegen wurde sie dann quasi wieder rausgestrichen.
Ist das echt wahr? Ich habe das nämlich auch mal gelesen, dass er keine Motorräder mag.
Ja, aber so. Der Witz ist, er hat sich ja dann irgendwann auch geändert, weil er hat ja dann am Ende auch wieder Motorräder in irgendeinem der späteren Filme, glaube ich, vorkommen lassen. Aber naja. Manchmal.
Naja,
hatte wahrscheinlich keine Idee mehr gehabt, welche Fahrzeuge er noch in Transformers hätte verwandeln wollen.
Nee, ich glaube, der musste das einfach 2 Jahre vor dem Dreh vom Kinostart sagen, damit die Firma, ne, damit hier General Motors, die Dinger zusammen kloppen kann und so halt. Ne?
Wahrscheinlich.
Ja, aber das, ganz ehrlich, an Figuren mangelt es halt überhaupt nicht. Ne? Also da funktioniert halt auch nur das Schablonenhafte. Aber es funktioniert tatsächlich gut. Ich habe bei keiner Figur irgendwie das Gefühl gehabt, Mensch, oh, da muss man noch mal ein bisschen was, ne? Da muss man noch ein bisschen was jetzt ausarbeiten und sowas. Passt einfach zu dem Film. Auch sowas wie John Turturro, der ist mir ja eigentlich mit diesem Film so, das war seine erste große prägende Rolle für mich nach Jesus in The Big Lebowski. Ne?
Ah, okay.
Niemand verarscht Jesus. Ne, und ich mag halt diesen durchgedrehten Typen, den er oft spielt. Ne? Und da passt er halt auch rein. Das ist später in den Filmen ja noch weiter ausgeführt worden, aber in dem ist es ganz gut. Und diese letzte Szene ist ja auch so total goldig. Ne? Wenn Bumblebee, die stehen am Sonnenuntergang, stehen sie da am Hang, am Hügel, und Michaela und Sam liegen auf der Motorhaube von Bumblebee und knutschen sich, Weißt du?
Ja, was meinst du, wie gut das für die Motorhaube ist, wenn du da...
Habe ich mich auch gefragt, das ist nicht gut für den Lack, aber es ist Bumblebee, das geht schon. Der transformiert das neu. Im Hintergrund stehen die ganzen anderen Transformers, was mich wiederum so ein bisschen irritiert hätte. Ne? Weißt du, die ganzen, so drei, der Kastenwagen, der Krankenwagen. Die
gucken alle zu, weißt du? Genau.
Ja, die gucken alle zu. Und Optimus Prime steht aber in kompletter hier als Transformer da und hält dann noch diese pathetische Rede mit, ne, ja, die Menschen, ne, und so, wir sind jetzt hier, um ihnen zu helfen, und wir werden sie beschützen und so, und in uns steckt auch viel mehr drin, wie wahrscheinlich auch in 10 Minuten in uns steckt viel mehr drin, als man so denkt. Und dann gesagt, Zeit für eine Überblende, wo er sagt, an alle Autobots, ab jetzt ist es ein Funksignal, was ich sende, zwischen den Sternen. Wir sind hier. Wir warten auf euch. Und dann, besser konnte es in die Zeit 2007 nicht passen, Linkin Park, When I've Done.
Genau.
Ey, das ist großartig, oder? Dieser Übergang ist so gut.
Haben sie gut gemacht.
Ja, total. Es ist einfach auch, weil das ganze Intro von dem Song, der Song ist ja extra, glaube ich, auch für den Film auch gemacht worden, dieses lange Intro halt hat und so, und es passt genau dafür, dass Optimus Prime eine pathetische Rede halten kann, ne? Und das Geile ist, wenn er sich so wegdreht und in den Himmel guckt und du siehst, er hat die Arme hinterm Rücken verschränkt. Weißt du?
Das ist so wie Picard oder so.
Ja. Das ist so ein Base-Shot, weißt du? Man guckt in die Ferne, und weil da die Wahrheit liegt, weißt du? Die Wahrheit auf einen wartet und so halt, ne? So, die Bad Boys haben das mal für sich erfunden, dieses in die Ferne gucken und so.
Das glaube ich auch.
Ja, das ist, aber es ist toll. Also es ist, dieser Film ist nicht nur Sam's Happy Time, er ist auch mein Happy Time. Also ich fand ihn echt schön, ihn mir jetzt nochmal, ich habe ihn zweimal mir nochmal angesehen. Der ist einfach unheimlich unterhaltsam, ne?
Genau, ich glaube, das ist das Resümee, was wir hier deutlich sehen können. Es ist kein Meisterwerk, ne? Aber er hat irgendwo ist da ein emotionaler Kern, der uns alle anspricht. Ja. Seien es jetzt Autofans oder Roboterfans oder Teenager. Und er ist halt wirklich gut gealtert. Also dafür, dass der Film eben tatsächlich jetzt schon 15 Jahre auf dem Buckel hat, sieht er halt immer noch ziemlich fantastisch aus, und die Effekte sind immer noch richtig klasse.
Man sieht auch gerade bei dem Endshot mit Optimus, siehst du halt auch wirklich, wie das Metall mitgenommen ist. Du siehst da so Schlieren und so drauf, weißt du, dass der wirklich ein bisschen gelitten hat. Wir haben ja auch zwischendurch, ist ja auch einer der Autobots ist ja auch gestorben, vernichtet worden. Das ist allerdings so, dass ich mir nicht mal den Namen gemerkt habe. Jazz, es ist, glaube ich, Jazz, ja, stimmt. Es ist, glaube ich, Jazz, den wir verloren haben. Aber das wird so, die haben alle sehr wenig Screen, also sehr wenig Screentime. Ja. Außer mal ein One-Liner, bleibt es halt bei Optimus und Megatron und eventuell noch ein bisschen Starscream, ne? Aber für mehr Platz ist da nicht. Ist aber auch einfach der Menge an Figuren geschuldet halt, ne?
Ja, aber
wie gesagt, das ist faszinierend.
Das ist ein Film, den man immer wieder gucken kann, und er nimmt einen immer wieder raus aus dem Alltag. Und das ist für mich so, wie du schon sagst, das Happy Time Element, das steht da ganz weit im Vordergrund. Also ich fühle mich einfach gut, wenn ich den gesehen habe. Mhm. Und die Welt ist wieder ein Stückchen besser geworden. Und das können wir, glaube ich,
ist alle so, ne?
Gebrauchen.
Ja, und mehr kann man tatsächlich von einem Film auch nicht erwarten. Ne? Mhm. So, als hätten wir die ganz großen Filme der Welt, ne? Die ganz Shining oder irgendwie was. Warum fällt mir denn nur Shining ein?
Oder hier, Piranha 2.
2001. Piranha 2, M, eine Stadt jagt einen Mörder oder irgendwie sowas, was mit zu den Besten, und wir so Transformers.
Citizen Kane.
Ne? Citizen Kane, aber wir sagen, Transformers ist einfach der Film, bei dem man sich jung fühlt und sich da wieder an die Zeit, wo man noch jünger war, erinnert hat.
Mhm, ne? Genau.
Ja. Und das ist halt, es ist einfach so ein klassisches Element, weißt du, gut gegen böse, Skeletor gegen He-Man. Autobots gegen Decepticons. Und ich finde es auch immer noch, ich habe mal so das Autobot-Emblem gesucht für mein Auto, weißt du, so als um ins Lenkrad reinzumachen. Aber habe ich nicht, sowas. Weil sehen wir doch bei Bumblebee, ne, dass er dann halt das Autobot-Symbol und so da hat. Und wer hat nicht schon mal zu seinem Auto gesagt, hey, wenn du ein Autobot bist, für mich wäre es okay. Für mich wäre es okay. Aber hey, pssst. Ne? Aber man muss auch sagen, nur so ganz kurz, danach hat es mich alles nicht mehr gerissen und hat mich eher geärgert, was an den Filmen danach noch kam. Also der erste ist super, aber danach, also gerade der zweite, den fand ich furchtbar.
Die schlechten Qualitäten haben sich sozusagen nochmal vervielfacht in der Fortsetzung. Also das, ja, also der ergab dann wirklich teilweise gar keinen Sinn und es wurden auch gar keine Namen mehr für die Decepticons vergeben, zum Beispiel. Das konnte man dann hinterher nur bei den Spielzeugverpackungen lesen, wie die denn alle hießen. Aber im Film ist das dann alles irrelevant. Und naja, gut, es war noch witzig, dass sie die Geschichte mit der Dark Side of the Moon, der kleinen Pink Floyd-Reference im dritten Teil, ja dann auch nochmal aufgenommen haben und diese Geschichte dann auch nochmal weitererzählt wurde. Aber wie gesagt, spätestens bei The Last Night, wo dann irgendwie König Artus vorkommt, im fünften Teil, da wurde es dann halt echt ein bisschen absurd.
Da hat mir auch Dings leid getan hier im fünften Teil, Mensch. Hier,
Stanley Tucci.
Stanley Tucci nicht, sondern wie heißt der denn hier, der Hannibal Lecter spielt? Anthony Hopkins. Ich habe mir gesagt, ob der wusste, auf was er sich einlässt. Weißt du? Also das kann nur der Paycheck gewesen sein, weil das ein solcher Schwachsinn war. Der hat mich wirklich geärgert, der Film. Also das ist einfach, wenn es auch in der Welt nicht mehr funktioniert und nicht stimmt und so, ne? Das ist dann wirklich schlimm. Und weißt du, es ist der Reiz an den Transformers ist natürlich, ist der Gag auch so, wenn sie sich ein bisschen menschliche Eigenschaften haben, weil dann hast du ja halt, ne, einerseits ist da ein Roboter, ein Alien irgendwie aus dem Weltraum, es hat aber eine gewisse Art von menschlicher, oder es kombiniert halt mit menschlicher Eigenschaften. Aber das haben sie später so schlimm gemacht, in so, dass sie dann so, weißt du, dann dieses Pinkeln von denen zum Beispiel, ne? Ey, das ist, oder später dieser, ich glaube, es war im zweiten, dann gab es auch dieses alte Flugzeug, das war so ein alter Transformer, der hatte dann eine Krücke beim Gehen und so, weißt du?
Ja.
Alter, das ist blöckig doof halt, sowas dann, wenn man sie zu vermenschlicht halt, ne? Und nur für einen Gag halt und so, ne? Naja, nichtsdestotrotz, die Filme waren danach immerhin 4 Fortsetzungen gekriegt, jede war über 1 Milliarde danach, ne? Dann irgendwann hat es, oder fast, ich glaube, der letzte nicht mehr so.
Der letzte nicht mehr, genau.
Der letzte nicht mehr. Da ging es dann schon nach unten. Dann hat man ja noch Bumblebee gemacht, der, wie ich finde, der beste Film ist nach dem ersten aus der Reihe dazu. Und jetzt überlegt man ja, wie man es nochmal rebootet, aber wohl ohne Michael Bay. Ich glaube, jetzt ist es auch okay, wenn man es jetzt ohne Michael Bay macht.
Ja, ja. Ich glaube, der wird auch andere Filme finden, die ihm Spaß machen und andere Franchises. Aber der hat ja auch, wie gesagt, dann 10 Jahre oder sowas seines Lebens darin investieren. Das ist ja auch so, wie George Lucas mal gesagt hat, ne? Ich meine, du machst Filme und am Ende hassen dich dann alle dafür.
So geil, ne?
Und trotzdem schien ja immer wieder was da zu sein, was ihn wieder zurückgeholt hat.
Ja, der Erfolg halt auch, ne? Du meinst, Michael Bay legen die Leute heute noch Blu-rays von seinen Filmen vor die Tür oder so, weißt du?
mit so einem Messer durch.
Ja, natürlich. Ich mag ihn ja auch. Ich mag ja auch wirklich etliches, was er gedreht hat und so. Also ich verstehe schon, warum er auch so kontrovers angesehen wird, aber ich glaube, für den Wahnsinn, den er in seinen Filmen abfeiert, ist er auch genau der Richtige halt, ne? Also wenn man so beispielsweise die Bad Boys-Filme guckt, dem Bad Boy 3 fehlt definitiv eins, nämlich Michael Bay, nämlich eindeutig. Der fehlt diesem Film total halt, ne? Und bei ihm weißt du halt auch irgendwo, was du kriegst halt, ne?
Ja, das stimmt. Und genau, die Leute gucken sich seine Filme ja auch an, weil sie, ähnlich wie wenn du Fastfood konsumierst, du weißt genau, was du bekommst, du weißt den Look and Feel und es schmeckt gut, während du es isst und danach hast du es eigentlich schon wieder relativ schnell vergessen. Aber für den Moment hast du einfach eine tolle Zeit und das hat hier wunderbar funktioniert.
Ich frage mich, ob Michael Bay so einen Film inszenieren könnte, 2 Leute in einem Verhörraum und ein Gespräch. Und mehr nicht. Ob der das könnte. Ob das gut werden könnte. Würde wahrscheinlich am Drehbuch abhängen, ne? Wenn es ein gutes Drehbuch ist und gute Darsteller, wahrscheinlich schon, ne?
Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, ja. Und am Ende eine Explosion. Einfach so, aus dem Kontext raus. Genau. Alles. Eine Explosion. So läuft das. Alle Explosion. Außerhalb des Kontexts. Also auf 3, 1. Oh, ich wette, das hat er gemacht, solche Gags. Ne?
Ja. Bei 3 oder auf 3.
Auf 3, richtig. Ja, bedanke ich mich herzlich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir in die Welt von Cybertron einzutauchen. Ja, sehr schön. Dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.